Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Der hoffentlich bald erfolgreichste Nischenpodcast der ganzen großen weiten Welt. Es geht um Sachsen-Anhalt, es geht um die Schönheiten und die Besonderheiten des Amateurfußballs in unserem Land. Wir sind zwei Typen, einer ist der Star dieser Sendung, Danny Piele.
Stefan, hi.
Bekannt für das Küssen des Emblems, nach jeder Saison neu.
Auf vielen Trikots.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass du auf jedem Platz in Sachsen-Anhalt angeblich schon ein Tor gemacht hast, meistens mehrere, was natürlich schon ad absurdum geführt wird, weil wir spielen mit Schulle and Friends morgen in Dahlen-Warsleben und das, der Kuhstallplatz heißt ja übrigens, da hast du noch nie gespielt.
Richtig, also wenn du halt da auch nicht spielst, kannst du auch nicht treffen.
Das bedeutet, wir müssen morgen dafür sorgen, dass du eine Bude machst. Alle Bälle auf Danny, was für deinen kaputten Fuß wahrscheinlich richtig gehässig anfühlt. Ja, ich bin der gute alte Stefan. Wir arbeiten auch beim Fußballverband Sachsen-Anhalt und versuchen immer wieder neue Impulse zu finden, um viele, viele gute Produkte, die es im Amateurfußball und auch im Fußballverband Sachsen-Anhalt für euch Kickerinnen und Kicker gibt, für die Trainerinnen und Trainer und auch zum Beispiel für die Ehrenamtlichen, die in welcher Position auch immer arbeiten, dass wir die bekannt machen, dass wir dafür sorgen, dass sie durchgesetzt werden und wir versuchen auch Impulse zu setzen in Form von Gästen. Dazu kommen wir aber später. Als erstes heute eine Entschuldigung, Danny.
Na, Entschuldigung, will ich jetzt nicht gleich nennen. Aber ich denke, wir haben in der ersten Folge so ein, zwei Themen auch nicht ganz so gut beleuchtet, wie es eigentlich unser Anspruch ist. Gerade das Schiedsrichter-Thema lag mir da speziell am Herzen, weil da auch ein paar Feedbacks in meine Richtung kamen.
Und, zu Recht oder zu Unrecht?
Och, das möchte ich, Feedbacks möchte ich in der Regel immer gar nicht bewerten, weil ich bin dankbar, dass man welche bekommt. Von daher sage ich, alles in Ordnung und ich möchte einfach nur den Hinweis geben, gerade diese Schiedsrichter-Thematik und Schiedsrichterin-Thematik beschäftigt, denke ich, viele Leute und wir haben da heute in Form eines YouTube-Videos auf unserem Kanal Fußballverband Sachsen-Anhalt ein kleines Erklärvideo hochgeladen, was auch meine Thesen stützt, weil ich immer noch dabei bleibe, dass es halt schwierig wird für einen Spieler, der nicht Kapitän ist, mit dem Schiedsrichter auf
in Kommunikation zu geraten.
Ja, und seriöse Weise auch zu kommunizieren. Aber ich denke schon, dass wir da eine ganz gute Möglichkeit gefunden haben mit diesem Erklärvideo, wie man auch zukünftig damit umgehen kann.
Also YouTube-Angebot beim Fußballverband Sachsen-Anhalt. Einfach mal klicken, da wo ihr auch die Kieke-Folge von Musste machen immer montags und auch donnerstags findet. Ich finde, das Video ist ganz niedlich gemacht. Man kann sich dann angucken, vom DFB, glaube ich, hergestellt. Im Amateurfußballstyle einfach gut gemacht. Und bis da, also ich finde, man kann auch noch sagen, hatte jemand den Eindruck, wir haben uns nicht vorbereitet oder ähnliches, seid nicht böse. Ein Stück weit fallen wir dann auch mal so in die Abteilung Laber-Podcast ab, wobei es da mit diesen ganzen Stars in diesem Metier so viele gibt, die zwar nicht so gut aussehen wie wir, aber die trotzdem ihr Bestes da tun und wesentlich erfolgreicher sind. Wir brauchen keinen Erfolg, weil...
Das wäre mein Spruch.
Ich bin seelisch angeknackst, deshalb mache ich so doofe Witze. Nee, was gibt's noch?
Wir haben eine ganz tolle Mail bekommen aus Rassnitz.
Ja.
Und genau so soll es funktionieren. Wir wollen helfen, wir wollen unterstützen. Und vor allem ein Thema, was auch in Zukunft viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen muss. Tag des Mädchenfußballs findet statt beim FSV Rassnitz am 11.8. für Mädchen zwischen 6 und 15 Jahren. Wird Training angeboten, Spiele mit den neuen Spielformen. Auch ein Punkt, auf den wir jetzt später mit unserem Gast kommen, ein kleiner Vorgucker, Vorname Bruno. Ja. Und von daher drücken wir die Daumen an Daniel. Daniel Vogt hat uns geschrieben und wir hoffen, dass der Tag dazu führt, dass junge Mädchen und Frauen Lust bekommen, sich im Amateurfußball zu engagieren und da Mehrwerte schaffen und vielleicht auch für den Verein schlussendlich da auch wieder mehr Frauen in den Verein kommen.
Soll ich wirklich jetzt, ich versuche jetzt was Humorvolles zu machen, ja?
Gib dir Mühe.
Marcel Werner schreibt mir schon seit einiger Zeit. Da geht's, glaube ich, um irgendwas mit Bierdeckeln.
Ja.
Und ich hatte ihm gesagt, wir erzählen wirklich darüber in der nächsten Folge. Schreib mir einfach nochmal. Jetzt habe ich folgende Mail. Grüße, ich sollte nochmal schreien und fragen, ob ihr das ansprechen könntet, weil es eine coole Sache ist und wirklich ja jeder Deckel nur weggeschmissen werden würde. Wenn man sie aber sammelt, dann kommen sie einem guten Zweck zugute. Grüße, Atze. Das Problem ist, ich habe die Mail nicht so weit geladen und kann sie jetzt auch nicht weiterladen, dass ich nicht mehr weiß, was mit den Deckeln passiert und wo die dann irgendwann landen und welcher guter Zweck das ist. Hast du es noch im Kopf? Ich glaube, ich hatte es dir mal weitergeleitet.
Weitergeleitet, ja. Ich bin aber abgestorben, weil ich immer noch herausfinden wollte, ob es der Marcel Werner ist, mit dem ich mal zusammengespielt habe.
Also dann würde ich an dieser Stelle vorschlagen.
Ich habe eine Hausaufgabe?
Nee, er auch. Also okay. Ihr. Ich bin der Lehrer und ihr habt Hausaufgaben. Ich finde das total lustig.
Den Marcel Werner, keine Anekdote, Spitzname im Fußball.
Atze.
Ja, den auch. Ich glaube, das passt auch. Aber
Grüße Atze.
Der Marcel Werner, mit dem ich zusammengespielt habe, hatte den Spitznamen Puschel.
Puschel. Puschel ist natürlich auch ein schöner Name.
Ich habe gerade ein Lachen aus der Regie gehört.
Das ist sensationell. Das Ding ist halt wirklich, wenn man sich das vorstellt, in so einer maskulinen Sportart wie Fußball, also zumindest ist es ja traditionell so gewesen, vor allem in den Zeiten, von denen du gerade sprichst, wird ja ein bisschen aufgeweicht und das ist ja alles ein bisschen, seit David Beckham ändert sich ja ein bisschen was. Aber ich kann mich an Fußballzeiten erinnern, nennen wir es 1986, in der Bezirksliga, in Stadtbezirk Magdeburg, wenn da einer gesagt hätte, Puschel, gib ab! Dann hätte man wahrscheinlich freie Bahn gehabt, weil alle auf dem Rücken liegen und sich denken,
Ich hätte noch einen, Puschel, hau mal dazwischen.
Okay. Also Marcel Werner, aka Atze, aka Puschel, wenn du es bist, schreib uns einfach bitte nochmal eine Mail. Am besten vielleicht auch an Danny Piele gleichzeitig.
Ja, oder schreib mir einfach eine WhatsApp. Wir haben ja die Nummern voneinander. Wenn du es wirklich bist, Puschel, dann schreib mir.
Oder wir geben eine Hausaufgabe an alle anderen, die das jetzt hier sehen oder aber auch hören. Googelt einfach mal Puschel oder Atze oder Marcel Werner mit Bierdeckel-Aktion für einen guten Zweck und vielleicht kommt er dann auch noch dahin. Und beim nächsten Mal sagen wir es nochmal richtig. Ich glaube, seine Freundin ist da involviert und es tut mir unfassbar leid, dass ich das so vergeigt habe, aber die Zeiten sind hart und das Wetter ist heiß.
Heiß auf jeden Fall.
Übrigens, sind wir dann schon bei unserem Gast?
Noch nicht. Noch kurz davor, Wochenende, kleiner Ausblick.
Oh, Pokal.
Halb scharfer Start in Sachsen-Anhalt. Wir haben 4 Partien am Freitag. Landespokal, erste Runde.
Dachbleche 24, Landespokal.
Wir gehen in die neue Runde, komplett richtig. Dazu haben wir danach wahrscheinlich 5 weitere Mannschaften, die am Montag mit Christian zusammen, mit Christian Beck, ehemaliger Profi, 1. FC Magdeburg.
An dieser Stelle kurz einhaken, lieber Christian Beck, wenn du mir jetzt hier tief in die Augen schaust mit allen anderen, die das sich angucken. Wir haben in der vergangenen Folge noch so ein bisschen Work-in-Process-mäßig beschrieben, dass es vielleicht noch nicht ganz klar ist und haben vielleicht ein bisschen viel preisgegeben von unserer beider Kontakt. Und was das Lustige war, als die Folge abgedreht war und schon fast auf dem Weg hoch in den Äther ins Internet, kam deine Nachricht dann an, ach, lass mal, kriegen wir schon irgendwie hin. Deshalb sei nicht böse und kluge Medienprofis würden sagen, lass das so, hab da öfter mal drüber geredet. Du bist gut, Christian Beck, und wir sehen dich um 15 Uhr am Montag auch bei YouTube, dann bei der Pokalauslosung für den Dachbleche 24 Landespokal, der am Wochenende davor jetzt schon mit folgenden Partien startet.
Genau, wir haben SC Naumburg gegen Bitterfeld-Wolfen. Spannende Partie. Grundsätzlich muss man ja vorneweg sagen, diese Runde setzt sich zusammen aus Landesligisten und Verbandsligisten. Das heißt, da kann es schon passieren, dass der Verbandsligist schon mal stolpert. Ich sehe da beispielsweise eine Riesenpartie in Piesteritz gegen Halle Amdorf.
Okay.
Das wird ein hartes Brett für den BSV.
Ist doch Meister Hausdorfer Trauner, oder? Nee, ist ja bei VfL Halle.
VfL Halle, genau. Christian Kamala ist Trainer beim BSV Halle Amdorf. Auch ehemaliger, HFC-Profi. Rot-Weiß Thalheim gegen Dessau. Verbandsliga-Duell. Auch sehr, sehr, sehr spannend. Bernburg reist zum TSV Union Lohleben, da bin ich gespannt. Bernburg, eine Mannschaft, die in der Regel versucht, Fußball zu spielen, gute Spieler drin hat. Und TSV Union Lohleben, ich durfte da selber jetzt die letzten Jahre spielen. Ich weiß nicht, wie der Platz aktuell aussieht zu meiner Zeit.
Hast du gerade formuliert, ich durfte da die letzten Jahre spielen beim TSV Niederlohleben?
Also auf dem Platz, auf den Plätzen.
Ach so, ich dachte, du hast bei Schönebeck und Niederlohleben gleichzeitig gespielt. Es gibt nur einen in Sachsen-Anhalt, der das schaffen würde.
Ja, das wäre halt problematisch. Dann müsste man anfangen, die Wappen auf 2 verschiedene Seiten zu drucken. Ja.
Das schaffst du denn nicht. Gut. Wenn es einer schafft, dann du.
Bin ich gespannt. Auf jeden Fall denke ich, wird Nina Dohleben alles versuchen, dagegen zu setzen. Relativ robuste Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Torhüter. Und Magdeburger Duell, VfB Ottersleben gegen MSV Börde, Landesliga-Duell, morgen 18:30
Uhr. MSV Börde hat, glaube ich, letzte Testspiel. Ein Gegner habe ich, glaube ich, gerade vergessen.
Germania Ölmschild.
5-2 gewonnen.
Ja.
Sind sehr frohen Mutes, was die neue Saison angeht.
Ja, meine Euphorie hält sich da jetzt auch in Grenzen.
Das hat vielleicht aber auch mit dem Spiel zu tun, MSV Börde gegen Union Schönebeck. Ihr hättet dieses Spiel nur gewinnen müssen und wärt aufgestiegen.
Stand jetzt hätte auch ein Punkt gereicht, aber gut, lass uns einfach weitergehen.
Es hätte auch ein Punkt gereicht.
Es hätte in diesem Spiel tatsächlich ein Punkt
gereicht. Da kannst du ja richtig heulen, wenn du dann verloren hast, oder?
Ja. Okay.
Grüße an den MSV.
Genau, wir drücken die Mannschaften die Daumen, bleibt gesund und munter. Danach die, danach das Wochenende steigt.
Nee, warte, was war denn los?
Nein.
Ey, wenn ihr nicht wisst, warum wir gerade lachen, letzte Folge nochmal angucken, alle anderen Folgen.
Geht gar nicht.
Ey, was war los?
Ja, dann haben wir im Burgenland noch, glaube ich, ein paar Partien, da startet die Kreisklasse. Weiter haben wir es dann noch so, dass danach das Wochenende alle Ligen beginnen. Und ja, hoffen wir, dass am Wochenende auch die Testspiele nochmal verletzungsfrei bleiben. Ich habe schon mal ein, zwei Kreuzbandrissen gehört, die jetzt in der Vorbereitung passiert sind. Das ist natürlich suboptimal, ist das Schlimmste, was passiert, also generell das Schlimmste, aber in der Sommervorbereitung, Planung für den Verein ist das halt umso schwieriger.
Hattest du mal Kreuzbandriss?
Tatsächlich zwei im gleichen Knie.
Ach du Scheiße, eigentlich ist meistens ist ja danach
ja
nicht mehr so gut, oder?
Meistens ist halt nicht alle.
Ja. Aber zwei Kreuzbandrisse ist schon bitter.
Im gleichen Knie, ja, tatsächlich vier OPs und viele Reha-Maßnahmen. Ja.
Boah. Also Verletzungsfreiheit, wir wünschen es allen, die jetzt einsteigen oder dann auch später. Zurückhalten lohnt sich ja aber auch nicht.
Schwierig.
Hattest du nicht gesagt, dass du dein Handy stumm geschaltet hast?
Habe ich.
Das hat gerade gebrummt, oder?
Das kann gar nicht sein.
Weißt du was? Du bist gerade wie diese Administratoren, wenn man irgendwo anruft bei einer großen Firma und der Computer brennt und man ruft dann den Computerfrüpen an und sagt, Diggi, mein Computer brennt, hier ist alles am kaputt gehen. Und er, das kann nicht sein.
Okay, bevor wir es wieder unnötig in Länge ziehen, Stefan.
Wir kommen zu unserem Gast heute. Ja. Wollen wir es auflösen? Also das Lustige ist, wir haben vorhin schon mal von ihm gesprochen, Daniel Vogt ist das gewesen, der nämlich gleich noch eine Mail hinterhergeschickt hat, wie viele andere auch, aber weil Daniel Vogt uns diesen coolen Tipp gegeben hat mit dem Tag des Mädchenfußballs, was durchaus ein Ansporn für euch alle auch sein sollte, können wir ruhig auflösen, dass es sich um einen ziemlichen Hochkaräter handelt. Also der Mann hat Bundesliga-Trainer gemacht bei Stuttgart. Da hat er sogar geschafft, den direkten Aufstieg aus der zweiten in die erste Liga wieder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Bundesliga-Fußball ist eine Liga zu hoch für mich.
Dann hat er den HSV trainiert, lustigerweise für den jetzigen Trainer des 1. FC Magdeburg, Christian Titz, damals übernommen. Hat aber auch nicht so richtig lange gedauert und in Leverkusen hat er auch nochmal ein kleines Intermezzo gemacht. Allerdings war da verabredet, dass er das nur so lange macht, bis ein neuer Cheftrainer am Start ist.
Und jetzt ist Bruno Labbadia hier.
Nein, eben nicht. Das haben welche ja hier geschrieben. Es geht irgendwie anders. Weil der Mann ist ja auch zeitgleich auch noch im DFB ziemlich engagiert. Hat, wie ich finde, eine der geilsten Trainerkonstellationen aller Zeiten mit absolviert. Weil er Co-Trainer der Fußballnationalmannschaft bei einem Spiel, wo keiner auch nur einen Pfifferling auf die DFB-Elf gesetzt hat, war er quasi auf der Bank als Unterstützer mit Sandro Wagner zusammen für Rudi Völler. Für dieses eine Spiel, wo Rudi doch gesagt hat, ich mache nur dieses eine Ding.
Also Mann der 100%-Quote sozusagen.
So, ja. Und das Spiel war dann, glaube ich, relativ...
Nur gewonnen. 2-0.
Genau. 2-1. Und außerdem ist er, glaube ich, auch noch B-Junioren-Jugendmeister,
weißt du
A-Junioren-Meister.
Bruno Labbadia hat es ja noch nicht geschafft. Wenn Hannes Wolf gleich dazu kommt, soll er uns das einfach selber erzählen?
Dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir müssen mal fragen, was wir gleich auch noch hier ankündigen können, damit ihr noch mehr die Ohren wässrig habt, um euch erstens viele gute Theorien zum Nachwuchsfußballkonzept und sowas anzuhören. Seine Frau, Handball-Bundesligaspielerin gewesen. Sehr, sehr gute Handballerin. Er handballerisch sehr involviert. Das hast du mir sogar heute erzählt. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Und er ist ein Taktikfuchs beim Fußball, ist aber auch engagiert beim Handball und hat einen relativ großen Einblick dadurch seine Kinder spielen, glaube ich, auch. Wollen wir ihm am Ende unseres Spiels und unseres Podcasts endlich mal die Frage klären lassen? Wollen wir ihm die Frage stellen?
Naja,
ist komplexer, Handball oder Fußball?
Wir können ihm diese Frage stellen. Ich möchte aber gern vorher innerlich bewerten, ob er befähigt ist, diese Frage auch qualitativ hochwertig zu beantworten, sodass sie für uns als repräsentativ gelten kann.
Ich glaube, egal wie die Frage ausfällt, einer von uns beiden wird sagen, er hat keine Ahnung.
Okay, holen wir ihn dazu, Stefan?
Holen wir ihn rein. Warte, ich mache so. Achtung, mach mal hier die Kamera an. So, und da ist er. Und jetzt dürftet ihr ihn auch sehen. Herzlich willkommen, Hannes Wolf.
Einen schönen guten Nachmittag.
Lustig ist ja, dass nach unserer Begrüßung gerade, also unser Vorgespräch war schon so witzig und hat schon so Stammtischqualitäten gehabt und sowohl ich als auch du haben auf einmal so eine Art Hauch von Seriosität plötzlich am Start. Lass uns das mal bitte ganz schnell wieder vergessen. Wir müssen uns natürlich noch vorstellen, Hannes, ich bin Stefan, internationale Altherrenkarriere in einem Bereich, unterster Sorte, das heißt, ich bin hier der Kreisliga-Fachmann und Danny Piele kann ja selber sagen, was du sich irgendwie, ist der Held dieses Podcasts.
Das macht er tatsächlich immer, Hannes, ich bin nicht der Held des Podcastes. Ich freue mich heute, dass du da bist, weil ich sage, mit dir wäre ich Profi geworden. Als Trainer.
Wie lange hättest du mich dafür gebraucht? Eine Woche oder 6 Jahre?
Nein, ich sage, im Jugendbereich hätte mir ein halbes Jahr gereicht, um ansatzweise Richtung Profifußball zu gehen. Es hat dann nur für ein paar Minuten in der Regionalliga und viele Oberliga-Einsätze gereicht. Aber von daher bin ich halt froh, dass du da bist. Und jetzt soll ich dir einfach symbolisch den Ball rüberwerfen. Ja, erzähl, was machst du? Und ich könnte jetzt auch fragen, Hannes, warum bist du hier?
Nein, das ist ja Quatsch. Also wir haben natürlich ja schon gesagt, viele Stationen auch als Bundesliga-Trainer und mittlerweile im DFB als Nachwuchs-Guru ungefähr, so kann man es sagen, unterwegs. Das für mich skurrilste Station ist dieses eine Spiel an der Seite von Rudi Völler bei diesem Frankreich-Spiel, weil ich glaube, es können noch 1000 Jahre Fußball gespielt werden. So eine Konstellation wird es nie wieder geben. Darum beneide ich dich und gönne dir das von ganzem Herzen. Und es war so ein schöner Knaller, dass du heute hier reingekommen bist. Das haben wir jetzt alles schon erklärt. Es geht natürlich um ein besonderes Konzept und um den Nachwuchsfußball. Und da hatten wir dich ja gebeten, vielleicht so einen kleinen Impulsvortrag vorzubereiten. Und jetzt wäre natürlich genau der Moment, um den schon mal rauszulassen.
Ja, jetzt erstmal würde ich mal kurz mal Hallo sagen. Und ich wäre echt, als ich jetzt gerade das Bild angegangen ist, ich gesehen habe, wo ihr sitzt, wäre ich am liebsten losgefahren. Ich hätte mich dazu gesetzt, vielleicht mit so einem kleinen Kaltgetränk, getarnt in der Kaffeetasse oder so. Da wäre uns was eingefallen. Und erstmal schönen guten Nachmittag zusammen. Ich freue mich, dass wir hier über Fußball sprechen können. Und ich bin jetzt seit ein paar Jahren beim DFB, seit einem knappen Jahr auch Direktor Nachwuchstraining und Entwicklung. Und ja, unser Baby ist die Entwicklung von jungen Menschen. Und wie können wir Training verbessern? Weil wir haben über 2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, die Fußball spielen. Und es ist ja schön, wenn sie zum Sport kommen. Und viele Eltern verstehen, dass es, wer will sein Kind heutzutage den ganzen Winter zu Hause haben und den Kampf gegen das iPad führen und gegen das Handy. Das heißt, die Relevanz von Sportvereinen ist riesengroß. Und wir haben mit der Trainingsphilosophie Deutschland ein Produkt geschaffen, wo wir unbedingt alle ansprechen möchten. Auch die Papas und Mamas, die Kinder trainieren. Deutsche Fußballkultur ist nicht nur Bundesliga und Champions League, sondern auch Ehrenamt und Mamas und Papas, die Kids trainieren. Und das ist uns gelungen. Wir geben da Vollgas. Wir haben ein Wahnsinnsteam zusammengestellt. Wir sind fleißig, aber wir treffen auch auf ganz viel Unterstützung und Offenheit. Und so wie jetzt auch heute hier, dass wir darüber sprechen können, das macht mir unendlich viel Spaß. Soll ich jetzt schon mal was rausholen aus dem Ding oder wollen wir erst noch ein bisschen reden? Oder wie ist jetzt unser Plan?
Also du hast uns gerade komplett gecatcht damit. Du hast ja alle angesprochen, die Relevanz im Amateurfußball haben. Das sind die Mamas und Papas, das sind die im Ehrenamt, das sind die Vereine. Und Stefan ist ja Medienprofi, aber ich würde es trotzdem machen. Schieß einfach die Folien raus. Ich habe parallel auch ein bisschen was dabei. Und also nicht vorbereitet zum Präsentieren, da bist du der Profi.
Das wäre so geil. Nein.
Nein, er teilt den Bildschirm.
Achso, er teilt den Bildschirm. Ich habe mir gedacht, er ist am Schluss. Genau. Es wäre so geil, wenn wir sagen, ey Hannes, mach mal bitte einen Vortrag, aber wir haben auch ein paar Folien entgegenhalten.
Genau, deswegen würden wir dir jetzt einfach lauschen und im Nachgang gerne darüber offen diskutieren. Mir fallen da sofort 3, 4 Fragen wahrscheinlich ein und genau, it's your stage.
Also wir haben, wir sind eingestiegen mit der Trainingsphilosophie Deutschland. Und da geht es um die Entwicklung individueller Qualität, noch einfacher ausgedrückt. Das, was wir entscheiden als Fußballtrainer und Trainerin, was bedeutet das für das einzelne Kind, für den einzelnen Spieler, für die einzelne Spielerin, in jeder Altersklasse, auf jedem Niveau. Und da wollen wir einsteigen und dem ein Gesicht geben, wie wir uns wünschen, dass die Kids in Deutschland groß werden. Und natürlich gibt es keine Trainingsphilosophie Hannes Wolf, das hätte ich mir nicht getraut in der Lautstärke. Aber es gibt ein Team mit den Mädels dabei, Sabine Loderer, Lena Lotzen, Nicola Ludwig, aber auch mit Hermann Gerland. Wir sind eingestiegen, wir haben erstmal die gefragt, die 50 Jahre deutsche Fußballkultur geprägt haben. Hermann Gerland und Peter Hermann, der jetzt nicht auf dem Bild ist, weil er zu der Zeit noch Co-Trainer bei Borussia Dortmund war, bei den Profis, der auch mein Co-Trainer in Leverkusen war. Also wir haben erst die alten Hasen gefragt, damit wir das erwischen, was vor 30 Jahren gut war, was heute gut ist, was in 30 Jahren immer noch stimmt. Und haben dann dazu gebaut, die Bender-Zwillinge, Hanno Balic, Antonio Di Salvo als deutschen U21-Nationaltrainer, Sandro Wagner ist mit dazugekommen, ein großer Unterstützer auch, Daniel Streder als mein Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft. Ich muss aber sagen und möchte auch sagen, dieses Team ist mittlerweile viel größer, weil die Unterstützung aus den Landesverbänden, aus der Trainerausbildung, DFB-intern, aus der Talentförderung und auch aus den Vereinen gigantisch ist. Und da haben wir einen ganz, ganz tollen Austausch. Und das, was wir heute haben, so auf dem Punkt, ist auch einfach aus den Gesprächen und aus dem Austausch, aus all diesen Lebenswegen entstanden. Und da sind wir glücklich mit. Das ist die Struktur. und ein, zwei Punkte, die ich daraus einfach mal erklären möchte. Wir wünschen uns, dass alle Kinder, die Fußball spielen, in Deutschland Freude, Intensität, Wiederholung haben für jeden Spieler und jede Position, aber eigentlich auch in jeder Minute. Und wenn wir damit einmal anfangen, dann müssen wir sagen, wenn in der F-Jugend 7-7 gespielt wird, dann spielen eigentlich nur 4 bis 6 Kinder mit. Es sind 14 Kinder, die spielen, aber es spielen eigentlich nur 4 bis 6 Kinder mit, weil die anderen sind nur da, die haben den Ball nicht. Das heißt, die haben eigentlich keine Wiederholung am Ball, die haben auch normalerweise relativ wenig Freude, wobei die Kids in dem Alter manchmal den Filter auch noch nicht haben. Intensität läuferisch vielleicht, aber nicht in den Fußballaktionen. Das heißt, in großen Formaten ist das nicht der Fall. Beim in der Schlange stehen, beim Torschuss ist das nicht der Fall. Wenn der Trainer sehr, sehr viel erklärt und du stehst die meiste Zeit und hörst zu, ist das nicht der Fall. Das heißt, wir wollen unser Training danach untersuchen und überprüfen, ob das wirklich in allen Momenten gegeben ist. Und wir haben, das ist vielleicht der größte Einfluss, die Nettospielzeit von Entwicklungsspielern und Spielerinnen systematisiert und Minimum formuliert. Und das bedeutet, wie viel spielt jedes Kind wirklich in kleinen Spielformen in jeder Woche? Das ist für uns absolut essentiell. Und es war in der Diskussion, wir haben angefangen mit Varianten und wie kannst du trainieren? Und dann ging das los und dann hast du gesehen, ja, wir machen das doch. Und dann haben wir gesagt, nee, ihr macht das nicht, wir meinen was anderes. Bis wir gemerkt haben, es war losgelöst davon, wie lange wird denn gespielt? Und wenn ich zweimal die Woche joggen gehe, ist ein Unterschied, ob ich zweimal die Woche 30 Minuten laufe oder zweimal die Woche 90 Minuten. Ist die gleiche Sportart, aber es ändert alles auf mein System, auf meine Mentalität, in meinem Körper. Und so ist das dann natürlich auch. Es ist ein Unterschied, ob ich 16 mal 3 Minuten 4-gegen-4 Varianten spiele oder 6x3 Minuten in einer Woche. Und wir wollen diese 16x3 als Minimum 48 Minuten für die Kids haben. Zweimal pro Woche mehrere Felder gleichzeitig spielen. Sonst schafft man das nämlich nicht. Wir meinen damit nämlich auch nicht, die einen spielen, die anderen stehen draußen oder machen was anderes, sondern alle spielen. Und da haben ganz, ganz viele Vereine in Deutschland angefangen, auch bis auf das Top-Niveau die Minuten zu zählen. Und damit haben wir Einfluss genommen. Und dann gibt es da noch viele Themen drumherum. Wir können jetzt auch 4 Stunden reden. Aber das sind mal so erstmal die wichtigsten Dinge. Wie viel spielt jedes Kind wirklich? Und Freude, Intensität, Wiederholung für alle sind Entscheidungen, die wir treffen wollen. Und wenn wir über kleine Varianten sprechen, wir kennen die Diskussion Kinderfußball. Aber wir wollen das auch fürs Training stringent bis Ende A-Jugend, 2x pro Woche kleine Felder, höchstens 4-gegen-4 Varianten. Wenn wir mal den Blick heben und von nur heute, ich treffe heute eine Entscheidung für meine Mannschaft, da habe ich in 3-gegen-3 habe ich 200 Aktionen, im 7-gegen-7 habe ich 50. Und wenn ich das mal weiterrechne, in der gleichen Zeit, das nach 10 Trainingseinheiten, wenn man 2x die Woche trainiert und die Kinder spielen jetzt in dem richtigen Format, in der F-Jugend 3-gegen-3, dann haben die nach 3 Wochen und einem Training haben die 2000 Aktionen, die anderen haben 500 und so weiter. Dann kannst du es hochrechnen auf die Jahre und wir alle wissen, wer dann die besseren Spieler sind und die besseren Spielerinnen sind. Und diese Entscheidung konsequent zu treffen, stringent zu treffen, die Ballaktionen hochzuschieben, das, was früher der Bolzplatz vielleicht war, da einfach abzubilden, das ist das, was wir tun wollen, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Und ehrlich gesagt gibt es von den Leuten, die sich wirklich mit Entwicklung beschäftigen, gibt es da eigentlich auch keinen Widerspruch, dass das der richtige Weg ist und dass das schlüssig ist. Um dem ein Gesicht zu geben fürs Training, ist das ja eigentlich das, was wir brauchen. Das sind jetzt 14 Spieler, das sind 7-Jährige in der BVB-Fußballschule gewesen, bin da vorbeigefahren, habe mit denen Fußball gespielt. Und wir sehen jetzt 2 Felder, die Torhüter haben uns ausgeliehen, sind ein bisschen älter. Und jetzt wird statt 7-gegen-7 in einem Feld, spielen die auf 2 Feldern 3-gegen-3. Und wie die Felder aussehen, das kann auch hier jetzt noch ein Großtor stehen. Wir haben heute die Möglichkeit in dem Funinho-Feld, dass hier noch die kleinen Tore stehen. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Da kann auch jeder Trainer sich ausprobieren. Da kannst du echt immer unterschiedlich das machen. Es gibt wunderbare Varianten in allen Feldern, in allen Konstellationen. Aber die grundsätzliche Entscheidung, hieraus 2 Gruppen zu machen und sehr viel im Training zu spielen, das steckt da drin und das ist der Weg, ja, den wir gerne gehen möchten. Und da kann man auch in die Varianten rein. Ich war jetzt diese Woche beim Internationalen Trainerkongress in Würzburg, bin gestern zurückgekommen. Das sind Bilder von dieser Woche. Natürlich kannst du jetzt hier spielen mit dem drehenden Angriffsrecht gespielt. Das heißt 3-gegen-3. Wenn du es schaffst, hier hinzuspielen für Orange, dann dürfen die aufs Tor angreifen. Und dann können wir natürlich in jeder Variante auch Fußball einbauen, wie jetzt zum Beispiel hier das Spiel mit der Abseitslinie, weil jetzt gibt's eine Abseitslinie. Dadurch gibt es auf einmal Tiefenläufe, wo dieser Ball in die Tiefe gespielt wird. Wir haben ganz viele Zweikämpfe, Dribblings, Fußball hochdosiert erleben als Überschrift. Da können wir ganz tief rein. Da haben wir auch in dem Variantenreichtum etliche Sachen veröffentlicht. Interviews mit Sandro Wagner, Hanno Balic, Sven Bender, Lars Bender, Matchplan Spezial mit Toni Di Salvo dabei. Haben da ganz wunderbare Dinge veröffentlicht. und können natürlich auch Fußball dazu bauen. Es geht nicht nur darum, dass wir immer nur Gleichzahl und spielt einfach, sondern da haben wir unglaubliche Varianten, die auch unterschiedliches Verhalten fördern. Und wenn wir das zu Ende denken, wenn wir das weiterdenken, dann werden wir erst dann richtig gut sein, wenn wir Konzepte haben, die auch in der Schule greifen. Und dazu möchte ich gerne ein Element zeigen, das ist auch so angelehnt an den neuen Kinderfußball, wo es ja viele Diskussionen gab und gibt. Hier wird in der Schule auf so einem kleinen Bolzplatz 4x3 gegen 3 gespielt. Hier sind die kleinen Tore, da waren die Tore alle, da stehen da halt Hütchen. Und dann wird gespielt, 3 gegen 3, 6 Kinder, 12, 18, 24 Kinder. Es gibt noch ein paar mehr, die stehen jetzt hier in der Mitte und werfen die Bälle wieder rein als Spielfeldbegleiter. Das geht mit Erst- und Zweitklässlern vielleicht nicht, aber ab der dritten Klasse kann man das mal machen. Und wenn wir das überlegen, dann haben wir ja eine Gruppe, hier eine Gruppe 1, 2, 3, 4 und hier ist die fünfte Gruppe zwischen den Feldern. Das heißt, wir können noch auf fünf Gruppen nach Niveau einteilen, haben die Kids, die im Verein spielen. Das ist Spitzenförderung in dem ersten Feld. Aber wir haben auch die, die nur heute spielen wollen, die sich sonst nicht bewegen. Wir haben immer einen Ort für die Mädels, je nachdem, wie gut die sind. Wenn dann 6 Mädels zusammen Fußball spielen wollen, können die untereinander spielen. Und dann können wir hier drin spielen, brauchen eigentlich keinen Trainer, sondern nur jemanden, der Fußball organisiert, weil das ist der neue Bolzplatz, wo du dann hier spielst, 4 Minuten, 8, also 4 Minuten, 4 Minuten, 4 Minuten, 4 Minuten, 4, 8, 12, 16 Minuten, bist einmal hier in der Mitte, hast Pause und fängst dann wieder an und kannst mit 2 Durchläufen in einer Stunde 10, 32 Minuten netto 4 gegen 4 spielen. Ich weiß nicht genau, wie viel Erfahrung ihr noch mit Intervalltraining habt, aber das ist scharf, das ist cool. Da ist für jeden Ort, 30 Kinder können gleichzeitig spielen. Und wenn wir das auf einer täglichen Ebene anbieten können, wenn es Menschen gibt in Sachsen-Anhalt, die einen Zugang zur Schule haben, die Bock haben, was Gutes zu machen, dann wäre das ein Konstrukt, wofür du keinen Trainer brauchst. Das kann ein FSJler machen, das können die Lehrkräfte, die OGS-Kräfte machen. Und es kann sogar polysportiv sein, dass auf einem Feld auch Handball gespielt wird, auf einem Basketball, Hockey, Eishockey kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Aber alle anderen Mannschaftssportarten sind da gut abzubilden. Und für mich ein ganz tolles Konstrukt, was man nutzen kann. Und damit würde ich schon zu euch zurückkommen. Um das rund zu machen, haben wir die beste Trainingseinheit entwickelt. Auch die ist abrufbar bei fußball.de. Kann die Präsentation runtergeladen werden. Das kann sich jeder angucken, kann auch jeder nutzen, kann jeder selbst eine Fortbildung machen. Weil in dieser Struktur der besten Trainingseinheit, wo du erstmal dich warm machst, viele Ballaktionen hast, dann aber nach Viertelstunde schon anfängst zu spielen auf mehreren Feldern, daraus nochmal 5x3 Minuten zum Beispiel, dann gehst du da nochmal raus, übst nochmal was, Fangspiele, Torschuss, Sprints und dann wird weitergespielt, wieder in den kleinen Feldern. Das ist die Einheit, die wir uns 2x pro Woche für jedes Kind wünschen, vom Nachwuchsleistungszentrum auf dem allerhöchsten Niveau in der B-Jugend, aber auch im Kinderfußball, damit wir einfach dieses Fußball hochdosiert erleben mit all den Freiheitsgraden wieder in den Vordergrund rücken, das Fundament, die Basis von sportlicher Entwicklung in Mannschaftssport abbilden. Und das ist ein Herzensprojekt, von da aus können wir viele Brücken bauen. Und da sind wir am Start.
Das ist total egal, wie lang das war, weil das war absolut brillant. Ich habe ja eine kleine Gänsehaut nach der anderen, weil Danny und ich und auch so viele andere Verbandssportlehrer und Lehrerinnen, die ganzen Ehrenamtler sind ja teilweise auch im Land unterwegs und versuchen genau das, was du da jetzt gerade so exzellent vermittelt hast, irgendwie an die Menschen zu bringen. Und das, was uns allen begegnet, ist ja auch, dass man dann halt in Gegenden kommt, wo es um noch ganz andere Probleme geht, wo es um die Existenzängste der Vereine geht, weil die Leute abwandern, demografischer Wandel etc., weil die Strukturen der Ehrenamtler teilweise so sind, dass sehr viele Leute sehr lange dort schon im Amt sind, dass entweder kein Nachwuchs da ist etc. Daraus resultieren dann, aus diesen anderen Problemen resultiert dann wieder eine gewisse Ablehnung und so. Und das wird dann auch immer auf den DFB projiziert. Die Säcke beim DFB haben keine Ahnung und können mit ihren Hochglanzformularen und Computern und was weiß ich und Laptop-Trainern da gerne was erzählen. Aber was du da gerade erzählt hast, das war Wahnsinn. Wie lange überlebst du mit dieser Energie, mit dieser positiven jugendlichen Energie innerhalb des DFBs? Frage ich jetzt mal ketzerisch.
Ja, lange. Ich habe VfB Stuttgart und HSV trainiert, das heißt, ich kann ein bisschen was ab. Ja, aber vor allem gibt's natürlich auch unglaublich viele Unterstützer und wir haben das Gefühl, ich habe das ja nicht erfunden mit dem neuen Kinderfußball, aber wir machen das jetzt gerade rund und treten dafür ein und bauen die Brücken. Und diese Entwicklung der Spieler und Spiel, also wenn ich einen Schlüssel für eine Karriere als Trainer nennen darf, von der Kreisliga B bis in die Bundesliga, dann war das mit Sicherheit die Besessenheit, aus den Spielern alles rauszuholen. Das war nicht die Besessenheit, das nächste Spiel zu gewinnen. Das war natürlich auch ein Teil, aber einfach aus den Spielern alles rauszuholen, einen besonderen Tag zu gestalten, aus dem Training was Besonderes zu machen, nicht weil die Übungen abgedreht sind, weil die alle kompliziert sind, sondern in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Das heißt, das trage ich eh tief in mir, muss mich dafür auch nicht anstrengen. Und da gibt es so viel Unterstützung, so viel Support, dass das großartig ist. Und da müssen wir den Leuten helfen, das einzubauen und ganz, ganz klare Empfehlungen geben. Und werden wir damit alle erreichen? Nein, aber viele gute Leute, gute Menschen sagen, krass, das wusste ich nicht. Ein Beispiel, wenn mein Bruder, der nicht aus dem Fußball kommt, mein jüngerer Bruder, seinen Sohn trainiert jetzt, der 5 Jahre alt ist, beim Bambinis, dann habe ich gesagt, mach es bitte selbst und ich erkläre dir ein paar Sachen, wie du das umsetzen kannst. Bambini-Training heißt, es gibt im Training keine größere Spielform als 2 gegen 2. Das heißt, du brauchst pro 4 Kinder einen Elternteil auf dem Platz. Mach einen Elternabend, frag, wer kann sich das vorstellen, uns zu unterstützen, mach daraus eine WhatsApp-Gruppe und stell die mit auf den Platz, nicht als Trainer, sondern als Spielfeldbegleiter. Die sorgen nur dafür, dass der Rhythmus da bleibt, dass der nächste Ball kommt, dass die Kinder sich nicht prügeln. Je nachdem, wo du wohnst, kann das ja auch passieren. Und daraus kannst du dann auf diesen mehreren Feldern gleichzeitig trainieren. Zwischendurch übst du was hochdosiert, fintieren, Übungen, einfach mit dem Ball laufen, spielfähig werden. Aber der Schwerpunkt ist Spielen. Und das kannst du nur, wenn du diesen Schlüssel hast. Was passiert? Die Eltern kommen mit auf den Platz, die unterstützen. Und wenn du mal ein halbes Jahr Spielfeldbegleiter warst, dann ist der Weg dazu, Trainer zu werden, Trainerin zu werden, der ist ja ganz kurz. Und da gibt's ganz viele, die wollen das machen, die werden aber nicht gefragt und die haben Angst, weil sie nicht aus dem Fußball kommen. Und da müssen wir Ängste abbauen, müssen unterstützen, müssen die Tür aufmachen. Und was melden die zurück? Jetzt hat mein Bruder einen ins Trainerteam geholt, der hat jetzt einen Trainingsanzug gekriegt. Der war so glücklich, weil er jetzt Teil davon sein kann, weil er die goldene Zeit mit seinem Kind erleben darf. Und da gibt's, da haben wir schon Möglichkeiten, auch das Ehrenamt extrem zu stärken, indem wir die Elternarbeit machen, indem wir sie aktiv einbauen. Und das ist etwas, was die kleinen Vereine ja unbedingt brauchen.
Ja, also unglaublich wertvoller Input, gerade den wir auch nochmal mitnehmen und auch gerade mit nach außen geben wollen, wie leicht das denn tatsächlich geht und so wie du sagst, Eltern mitzubinden. Also wie viele Eltern stehen tatsächlich, wenn die Kinder trainieren, hinter der Tribüne oder hinter der Bande und schauen aktiv zu? Ich kann dazu eine Story erzählen. Ich hatte versucht, eines meiner Kinder zum Fußball zu bringen und haben ein Probetraining gemacht. Was habe ich natürlich gemacht und war bei 3 Einheiten einfach 90 Minuten dabei. Hätte mich wahrscheinlich einer dieser Trainer, und das war nicht diese Trainingsphilosophie, die du gerade beschrieben hast, dass die maximal 2 gegen 2 spielen, sondern die haben tatsächlich dann irgendwie 10 gegen 10 gespielt, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass meine Tochter keine Lust mehr auf Fußball hat und jetzt lieber zur Sportakrobatik geht. Aber da habe ich später auch nochmal einen Input zu. Hätte mich da jemand gefragt, ob ich nicht einfach draufschauen kann beim 2 gegen 2, weil ich auch aus dem Fußball komme, wäre das natürlich ein Ansatz gewesen.
Was nehmen wir mit? Ist das jetzt der klare Aufruf? Liebe Ehrenamtler, liebe Trainer, Trainerinnen, wenn ihr jetzt gerade in eurer Gegend seid und ihr habt unter Umständen jetzt genau diese Situation vor Augen, die ihr beide jetzt gerade beschrieben habt, sprecht die Leute, die am lautesten sind, an, die vielleicht auch unzufrieden sind und macht die zu Spielbegleitern. Ist das, was du uns da vorschlägst?
Nein, ich würde erstmal sagen, dass auch Menschen, die fußballfremd sind, keine Angst haben müssen, eine Mannschaft zu übernehmen. Und wir haben ja alles bei YouTube veröffentlicht, wir haben eine Reihe, Sandro Wagner, Lars Bender, Sven Bender, Hanno Balic, da nimmt man sich 1,5 Stunden Zeit und guckt sich das an, eigentlich weiß man dann das Wichtigste. Und wenn du paar klare Dinge hast, wenn du weißt, beim Bambinis gibt es kein größeres Spiel als 2 gegen 2, dann vereinfacht sich ganz vieles. Und die lautesten als Spielfeldbegleiter würde ich auf keinen Fall sagen, sondern ich würde eher sagen, auch die Mamas und die auch die Rolle kennen, weil es geht darum, die Kinder zu motivieren, zu spielen. Das heißt nicht, dass man nur leise ist, sondern ich kann zum Beispiel Ball ist im Tor, zu motivieren, schnell wieder umzuschalten. So, du hast hinten einen reingekriegt, dass alle greifen wieder zusammen an oder du hast vorne einen Angriff abgeschlossen, alle verteidigen wieder zusammen. Das kann ich permanent auch coachen und begleiten. Ich brauche aber nur einen Trainer, der auch jetzt nicht auch ein Technikexperte sein muss. Das sind kurze Wege. Wir können ganz schnelles Onboarding machen, alleine über die YouTube-Formate, die wir haben. Natürlich ist es auch toll über Kindertrainer-Zertifikate. Gibt ja mittlerweile tolle Fortbildungen, die auch auf sehr hohem Niveau sind, um sich fortzubilden. Aber selbst wenn jemand das nicht schafft, geht das auch über uns. Und da wollen wir erstmal Ängste abbauen. Die Rolle des Spielfeldbegleiters. Es ist fast schwieriger, wenn jemand früher Bezirksliga gespielt hat und sein Wissen oder vermeintliches Wissen aus seinem Erwachsenenfußball auf die Kinder stülpen möchte. Sondern es geht darum, Fußball zu erleben. Es geht um Freiheitsgrade. Es geht dann, da geht es viel um Rhythmus hoch. Das heißt, dieses immer neuer Ball, dass du einen Ballpool hast, dass das Spiel nicht steht. Aber das ist nicht so schwer. Und da müssen wir Ängste abbauen. Wir kriegen die Rückmeldung aus ganz Deutschland, dass Leute sagen, hey, danke, weil ich kann jetzt diese goldene Zeit mit meinem Kind verbringen. Ich hätte das niemals, wenn ihr das nicht gesagt hättet und wenn ihr uns da nicht unterstützt hättet.
Ja,
und in der SG geht meine Jugend ist pro 6 Kinder ein Elternteil, E-Jugend pro 8 Kinder ein Elternteil oder eine Aufsichtsperson. Und ich würde sogar danach noch dafür sorgen, auch in der D- und C-Jugend, dass die Felder begleitet sind, aber da kannst du das dann sogar irgendwann alleine machen, weil wenn die in diesen Formen groß werden, dann ist ein Feld halt freies Spielen und auf dem anderen werden die Varianten gespielt. Das ist immer noch besser als alle in einem Feld und wie das bei deiner Tochter dann war, damit vergraulen wir natürlich Kinder, ne? Und Menschen. Wenn ich nicht involviert bin, also, was soll man
dann? Thema Ballaktion, sag ich dazu. So. Ja, sie hat sich dann mit dem Torwart unterhalten, weil er niedlich war, hat sie zu mir gesagt danach. Also von daher passt. Aber was für mich gerade unglaublich ist, wie du diese Bolzplatz-Thematik einfach in das Training einbaust. Das finde ich halt sensationell. Und dieses Verständnis haben wir aktuell noch nicht in meinen Augen, dass wir auch zu meiner Zeit und Stefans Zeit, die 3-4 Stunden am Tag Bolzplatz, holst du jetzt wieder in das Training rein. Und du so sagtest, du brauchst ja nicht mal mehr den Trainer und nicht diesen Erfahrenen, der vielleicht selber mal höherklassig Fußball gespielt hat, das aber nicht skalieren kann auf Kinderfußball. Auf dem Bolzplatz an der Schule, wenn wir auf Mülltonnen gezockt haben, da stand ja auch keiner da und hat gesagt, dann nimm mal bitte 2 Kontakte oder nimm mal bitte die Innenseite und schieß mal bitte nicht von 5 Metern mit der Pike. Das holen wir ja wieder komplett in diesen Modus rein. Also das fand ich gerade sensationell. Noch sensationeller finde ich, und da muss ich ein bisschen ausholen, deine Zusammenstellung des Teams. Und da fiel mir eine Person auf. Wir hatten vor 3 Monaten oder vor 2 Monaten, kurz vor der EM, Felix Magath zu Gast bei uns, beziehungsweise wir waren zu Gast bei ihm. Und Herr Magath berichtete dann darüber, wie immer noch seine Trainingsphilosophie ausschaut, welche Sachen er für sich bewertet, was er braucht und was er nicht braucht. In unseren Augen nicht ganz skalierbar auf die heutige Trainingsgestaltung. Von daher frage ich mich jetzt, wie du einen Hermann Gerland von deinen neuen Ansätzen bewegen konntest oder zu diesen neuen Ansätzen, dass er auch Teil des Teams wird und diese dann auch vertritt, weil wir ja auch Thema Ehrenamt Menschen haben, die natürlich schon 40, 50 Jahre dabei sind und Hermann Gerland ist ja wahrscheinlich noch länger dabei und ist wahrscheinlich mit dem Ball aufgewachsen.
Ich glaube, Hermann Gerland ist seit 1000 Jahren beim FC Bayern.
Genau, und selbst wenn er es schafft, diese neuen Formen, weil er sie versteht, anzunehmen, muss es ja für uns auch in den kleinen Vereinen, größeren Vereinen im Bundesland Sachsen-Anhalt möglich sein, die Leute davon zu begeistern. Was war dafür notwendig?
Gar nichts. Eigentlich hat er mich nochmal überzeugt und meine Sinne geschärft.
Falsche Antwort, Hannes.
Nee, ist nicht die falsche Antwort, weil Hermann ist eine Ikone. Wir haben auch da gibt's das Video, das war vor der WM in Katar. Ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre alt, bei ihm im Wohnzimmer. Kein Hochglanz, keine Maske. Er hat so Sterne an seiner Glastür, damit man nicht dagegen läuft. der Stefan Kunz hat damals zu mir gesagt, der hat gesagt, wir hatten Fritz Walter in Kaiserslautern, wir haben ihn nie interviewt. Und da habe ich mich bei uns umgeguckt und da habe Hermann Gerland, Peter Hermann gesehen, die jetzt auf die 70 zugehen und gesagt, ja, lass die Fehler nicht nochmal machen, lass doch mal dieses Wissen, was die haben, kanalisieren. Und Hermann erzählt in diesem Video, dass er beim VfL Bochum beim Training war und dass die 7-7 gespielt haben und rechnet das sogar vor. Ja, man stelle sich vor, die hätten 2 Felder gemacht und 2x3x3 gespielt, dann wäre das ein richtig gutes Training gewesen, weil dann hätte jedes Kind statt 30 Mal 200 Mal den Ball gehabt, sagt er, glaube ich, wörtlich. Und insofern ist in der Stringenz und Konsequenz das zu denken, würde ich sogar sagen, ist Hermann nochmal ausschlaggebend für mich gewesen. Und wo ich sage, ja, wenn wir das zu Ende denken, wenn wir uns die Mühe einmal machen, das durchzuziehen, das mal auf Jahre ausrechnen, diesen Gedankengang, was das bedeutet, dann hat Hermann das extrem unterstützt. Und Hermann ist ein Überzeugungstäter. Er hat bei Bayern München, er hat Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Holger Badstuber, David Alaba, Mats Hummels, er hat die alle trainiert, bevor sie berühmt waren. Der steht für hartes Training, für viele Spielformen, kleine Spielformen und ist für uns eine Riesenbereicherung. Es war auch klar, dass wir mit ihm und mit Peter anfangen wollen und dann erst diese 30 Jahre mehr Lebenserfahrung nutzen möchten. Aber überzeugen davon mussten wir ihn gar nicht, weil er zutiefst überzeugt ist und deswegen auch mit seinen 70 Jahren heute da immer für uns greifbar ist, das immer bereichert und dieses Gedankengut weiterträgt und extrem glücklich darüber ist, dass diese Sportart, die ihm so viel gegeben hat, dass sich das jetzt wieder dahin verändert, wo er den Schlüssel sieht, damit es gut wird und damit es für viele Kinder gut wird. Und da ist er ein absoluter Überzeugungstäter.
Hermann Gerland nennt ja auch etwas sein eigen, was, glaube ich, uns alle begeistert, nämlich einen unfassbar trockenen Humor. Und ich kann mir vorstellen, dass der in den Videos hoffentlich auch hier und da so ein bisschen rauskommt. Also die Schnauze, die der spricht, ist natürlich für jeden Fußballer einfach verständlich. Deshalb würde ich gerne nochmal, um Mehrwert für die Leute nochmal rauszuarbeiten. Ich habe das richtig verstanden, dass das alles kleine Videos sind, in denen die Vorträge halten, die man bei euch frei sehen kann, die wir jetzt quasi verlinken könnten. Und dann sieht man Sandro Wagner, der ja auch unfassbar beliebt gerade ist, weil der einer der wenigen Co-Kommentatoren ist im Fußball, zumindest so lange, wie er es gemacht hat, wo man dann auch mal auf der Couch sich nicht aufgeriecht hat, sondern gesagt hat, oh, danke, Sandro, danke, jetzt hab so ja Icke das irgendwie mal weggecheckt und warum, jetzt endlich sagt's mal einer. So ist der teilweise unterwegs. Das bedeutet, du hast gesagt, man nimmt sich anderthalb Stunden Zeit, man kann das ja auch in Häppchen gucken und klickt sich da so durch und dann hat man erstmal schon das Rüstzeug, würdest du sagen, dass man vieles von dem, was du gerade beschrieben hast, dann in einem eigenen kleinen Verein umsetzen könnte.
Ja, genau. Also erstmal die Freude, die für die Spieler wichtig ist, für uns Trainer auch wichtig. Das heißt, das Lachen und die der Spaß, der gehört für uns auch dazu. Und mit Hermann, ich muss sagen, wir mussten ein paar Sachen rausschneiden, aber die kann ich jetzt hier auch nicht erzählen.
Aber dafür wir sind P18, Diggi.
Das war toll. Und zur Veröffentlichung, es ist mittlerweile relativ viel Material. Wer die alten Hasen sehen möchte, das erste Video, was wir gemacht haben, war Hermann Gerland. Ich bin bei ihm im Wohnzimmer, wir reden darüber. Aber auch schon mit Videos anwendbar. Dann kommt Peter Hermann dazu. Und danach haben wir auch immer wieder bei YouTube veröffentlicht. Also wer da Bock drauf hat, sich da einzusteigen, der kann das machen. Ich glaube, von der Struktur ist es einfacher, die beiden Folgen Matchplan spezial zu gucken. Mit Sandro Wagner, Sven Bender und Toni Di Salvo. Und wenn wir dieses Setup dann nochmal anschauen, dann hat Sven Bender das Champions-League-Finale gecoacht von Borussia Dortmund, Sandro Wagner die Heim-EM und Toni Di Salvo ist der deutsche U21-Trainer. Und was uns alle eint, wir haben alle Kinder und erleben das auch als Papas von den Kids, wie die im Sport groß werden, wie die in die Schule gehen, wie Vernetzung zwischen Schule und Sport sind oder auch nicht sind. Und dadurch, dass wir nicht im Tagesgeschäft sind, können wir halt mitgehen. Ich kann Mädchen Kinderhandball, wir können darüber reden, weil ich habe das gemacht die ganze Zeit, weil meine Mädels Handball spielen und weil ich immer, wenn ich Zeit habe, dahin kann und eine Gruppe übernommen habe, wo wir Breitensport gemacht haben, damit wir die einfach gut fördern können. Und weil es einfach auch Freude macht. Und da, glaube ich, kann jeder dem folgen. Es gibt auch verschiedenste Online-Vorträge, es gibt die Materialien, es gibt jede Variante als Einzelvideo. Aber das ganz Wichtige ist, spielen auf mehreren Feldern, die richtigen Formate, Fußball hochdosiert erleben, Freude, Intensität, Wiederholung und wer dann tief rein möchte, und davon gibt es viele, es gibt viele Vereine, die das auch ohne uns mittlerweile zur Vereinsphilosophie gemacht haben, die jetzt nach einem halben Jahr sich melden und sagen, hey, wir haben das erste Mal in unserer Vereinsgeschichte eine Trainingsphilosophie, die gelebt wird. Es wird einfacher, die Kinder entwickeln sich besser, es macht eigentlich mehr Spaß, es ist total verbindend, die kommen jetzt zu uns zurück und das teilweise, obwohl wir gar nicht da waren und nicht persönlich vorgesprochen haben, was wir natürlich auch tun, weil wir durchs ganze Land fahren und Vollgas geben und versuchen, die Menschen zu erreichen. Aber Deutschland ist einfach groß, deswegen können wir nicht bei jedem einzelnen Verein sein. Aber da kriegen wir ganz tolle Rückmeldungen. Und die Möglichkeit gibt es alleine über YouTube, sich das anzueignen.
Also das würde für uns quasi, für den Landesverband in Sachsen-Anhalt bedeuten, also wir machen es ja jetzt mit dem Podcast, ich hoffe, dass jeder, der das jetzt hier gerade hört oder sieht, das ist der Moment, wo du diesen Link jetzt gerade rauskopierst und das Ding an jeden kennst, der mit Amateurfußball in Sachsen-Anhalt was zu tun hat, Trainerin, Trainer, Ehrenamtler und so weiter, das kann man machen, ansonsten weiß ich halt nicht, mich würde interessieren, man hat ja jetzt so eine Aufbruchstimmung auch aufgrund des Auftritts der Nationalmannschaft wahrgenommen und so weiter, ist das etwas, was du als Gesamt Stimmung und Haltung innerhalb des DFB gerade wahrnimmst, die jetzt dann quasi auch durch die Leistungen der Mannschaft und der Konstellation, die da mehr oder weniger zufällig zustande gekommen sind, also dass da Bahn bricht, dass man sich freuen kann, dass das jetzt so weitergeht und dann, dass da Vertrauen auch wieder von der Basis so da ist, weil wirst auch du gemerkt haben, an der Basis haben die Leute gemuffelt und haben sich teilweise abgewandt und haben gesagt, die vom DFB, die da oben, wir hier unten, und die haben alle keine Ahnung und seid mal hier bei uns. Ist da was, ist das so ein Strahlen und so ein Glanz und so ein frischer Wind, der da passiert, wie du ihn jetzt gerade hier auch versprühst?
Ja, da müssen wir gucken, dass wir das nicht durcheinander mischen. Ich habe mich riesig gefreut über das Auftreten. Das Turnier hätte gern dann noch weitergehen können. Der Schiedsrichter hätte ruhig mal kurz rausgehen können und mal gucken, ob das vielleicht Hand war. Da bin ich auch genauso Fan. Das löst aber nicht das Warum für die Trainingsphilosophie auf. Und der Grund für die Trainingsphilosophie ist, dass wir in der Spitze einen zu kleinen Talentpool haben. Das heißt, wir können das ja im U21-Bereich nachgucken, wie viele deutsche junge Spieler spielen in den Profiligen im Vergleich zu England, Frankreich, Portugal, Belgien etc. Und da muss man sagen, da sind wir am schlechtesten von allen. Also wenn wir vor einem Jahr bei der U21-EM, da haben die Engländer und die Franzosen 3 bis 4 Mal so großen Pool von Spielern, die eingesetzt werden in den Profiligen, in dem Übergangsbereich, wenn die aus der Jugend kommen. Da können wir uns nicht hinter verstecken. Es gab jetzt eine Studie von der ARD, von der Sportschau, die Portugiesen bringen 4-mal so viele Profis raus wie Deutschland, wenn man die Bevölkerung, wenn man es auf Bevölkerung umrechnet. Das heißt, an der Spitze haben wir es in den letzten Jahren einfach nicht so gut gemacht. Und an der Basis gibt es den Dropout. Das heißt, viel zu viele Kinder hören wieder auf mit Fußball. Und wenn wir die Geschichte, Danny, von deiner Tochter jetzt hören, 10 gegen 10 im Training, du bist nicht involviert, du hast einen Spieltag, wo du nicht im Kader bist, natürlich hören die wieder auf. Und deswegen reicht es nicht, dass jetzt viele Kinder anfangen mit Fußball, sondern wir müssen es gut machen. Wir müssen stringent ausbilden, über den ganzen Lebensweg ausbilden. Nicht mal kurz hier, der Trainer macht's jetzt gut und der Nächste, der stellt die wieder in die Schlange oder spielt dann 10 gegen 10 und der Stürmer hat den Ball nicht. Sondern wir müssen ja, individuelle Qualität entsteht über den ganzen Lebensweg. Und diese Aufbruchsstimmung, die Freude an der A-Nationalmannschaft, der Toni Kroos hat gesagt, die Deutschen haben ihre liebste Mannschaft wieder. Das finde ich natürlich fantastisch. Und ich stehe dann auch auf der Couch, wenn die spielen oder wo auch immer, im Stadion. Aber wir können deswegen nicht so tun, als hätten wir es in der Jugend gut gemacht. Wir müssen die Schritte trotzdem gehen. Wenn sie Europameister geworden wären, hätte es nichts daran geändert, dass wir glauben oder dass wir wissen, dass wir es besser können. Und dass wir auch die Rezeptur dafür haben. Das heißt, wir können nicht nur sagen, ja, wir können es besser und dann steht das irgendwie abstrakt im Raum, sondern wir können genau sagen, wie es besser geht. Da wollen wir die Menschen mitnehmen und das hat mit dem Abschneiden der A-Nationalmannschaft in diesem Moment nichts zu tun.
Diesen Übergang würde ich jetzt tatsächlich gerne mal mit aufgreifen. Da bin ich komplett bei dir, dass das wahrscheinlich nichts gebracht hätte, dass es Denkweisen und Denkmuster verändert. Vor allem an der Basis, und zur Basis möchte ich kommen. Jetzt haben wir vorher auch über das Thema Kinderfußball gesprochen. Du hast es jetzt auch mit angesprochen, was das bedeutet, im Kinderfußball sich zu verändern. Du reist viel durch Deutschland, besuchst viele Vereine, bist auf vielen Veranstaltungen. Wie würdest du denn jetzt runtergebrochen, jetzt unabhängig vom Landesverband in Sachsen-Anhalt, so die Grundstimmung und den aktuellen Stand nehmen? Wie weit sind wir denn in dem Veränderungsprozess des Kinder- und Jugendfußballs in Deutschland?
Ja, die Stimmung hat sich ja schon gedreht. Wir hatten eine Phase, wo auch die öffentliche Kritik kam, weil es an den führenden Köpfen im deutschen Fußball vorbeiging. Sie haben es nicht mitbekommen. Dann hörst du gleichzeitig, die Bundesjugendspiele werden abgeschafft und im Kinderfußball die Ergebnisse. Und dann war es ja schon relativ laut. Diese Debatte haben wir gedreht. Wir kriegen immer mehr Unterstützer dazu. Immer mehr Unterstützer und Unterstützerinnen, die Bock darauf haben, auch Menschen, die jetzt einsteigen und sagen, danke, dass mein Kind so groß werden darf. Wir haben natürlich die Leute, die Kreise, die Trainer, die sich dem auch entziehen. Die entziehen sich aber auch oft mir. Das heißt, die Auseinandersetzung dahin ist schwierig, weil die Leute dann einfach nicht kommen. Oder wenn die tiefere Auseinandersetzung über unsere YouTube-Formate oder über so eine Veranstaltung hier, die findet dann eigentlich nicht statt. Was wir aber sagen können, ich bin total positiv, weil es gibt halt 2 Millionen Kinder und Jugendliche, die spielen. Und ich rechne immer in denen, die wir erreichen, für die wir es besser machen können. Der neue Kinderfußball beinhaltet ja vieles davon. Wenn wir klassisch bei einem Feld in der F-Jugend, oder nehmen wir die E-Jugend, nehmen wir direkt die E-Jugend, weil das ist ja der Bereich, wo es gerade noch unklar ist, weil das 7 gegen 7 steht noch mit drin. Wenn in der E-Jugend 7 gegen 7 gespielt wird, ist das erstmal schon ein Format, wo nicht alle den Ball haben, die mitspielen. Jetzt nehmen wir aber so einen Spieltag, jetzt machst du 7 gegen 7 und hast aber in deinem Kader 15 Kinder. Das heißt, 7 spielen, paar sind draußen, paar sind nicht im Kader. Das heißt, wir haben dann schon mal 8 Kinder, die gar nicht spielen. Entweder sind sie gar nicht da oder sie sitzen draußen, damit eigentlich trotzdem schon das falsche Format gespielt wird. Und deswegen ist die Vision, die wir haben, ist eine Überschrift, alle spielen immer. Und wenn ich diese 7 gegen 7 spiele, so ein Fußballplatz ist so groß, Es passen, glaube ich, 6 Handballhallen auf einen Fußballplatz. So, da ist es, wir trainieren in einer Handballhalle mit 27 Kindern. 3x9, immer quer, in Dritteln, und dann kannst du da Vollgas geben. So ein Fußballplatz ist so groß, wenn wir bereit sind, den zu nutzen, dann können wir dieses Prinzip alle Spielen immer umsetzen. Und jetzt kannst du 7 gegen 7 spielen, ist überhaupt kein Problem. Aber mach doch noch 2 3-gegen-3 Felder. Stell auch jemanden dahin, dass die auch eine Wertigkeit haben, dass nicht dieses eine Feld alles dominiert, und spiel gleichzeitig. Dann hast du noch einen Auswechselspieler oder 2, wo du dann noch ein bisschen rotieren kannst, wenn was ist. Aber alle spielen immer wenn noch ein 2 gegen 2 möglich ist. Das ist für uns der absolute Schlüssel. Und dieses Bewusstsein haben wir noch nicht. Und ich finde es nicht okay. Ich finde es wirklich nicht okay. Wir haben 2024, wir wissen, wie es geht. Und dann kommt Freitagabend die WhatsApp, du bist nicht im Kader. Oder dann wird kurz rotiert. Oder am besten wechseln wir noch die besten Spieler aus, damit alle spielen. Das ist auch nicht okay. So, ist auch nicht okay, die Besten dann hier, du musst aber jetzt raus, weil alle spielen gleich viel. Wir haben die Möglichkeit, dieses alle Spielen immer zu leben. Und wenn wir das weiterdenken, der Verband Südbaden, das ist rund um Freiburg, da war ich neulich auch, da waren 150 Trainer im Kindfußball, sind der erste Verband, die in der D-Jugend auf 7 gegen 7 umstellen. Weil wenn du das weiterdenkst, dann musst du in der D-Jugend irgendwann nicht mehr 9 gegen 9 spielen, sondern 7 gegen 7 auf 2 Feldern. Was bedeuten würde, 14 Spielen immer 2 Torhüter, immer 2 Stürmer. Und das ist dann irgendwann dein C-Jugendkader. Das heißt, wenn wir darüber reden, wir kriegen die Mannschaft nicht mehr voll. Wenn wir in der D-Jugend nur noch 12 Kinder fordern, in der C-Jugend im 11 gegen 11 brauchen wir wieder 15. Das beißt sich im System. Und das sind Gedanken, die wir uns machen müssen. Und ich hätte am liebsten den Kinderfußball, alle spielen immer bis E-Jugend und in der D-Jugend 2x7 gegen 7, dass wir die Förderung einfach hochschrauben. Und das ist sowohl Spitzenförderung, weil du kannst immer die Besten gegen die Besten spielen lassen, aber du hast für alle einen Ort, weil die Zweitbesten spielen trotzdem und die Drittbesten spielen auch. Und das ist etwas, was wir unbedingt wollen. Vor allem haben wir Themen wie Spätgeborene, die Kleinen, die Mädels. Wir können für die alle einen Ort schaffen, dass sie spielen können und Fußball erleben dürfen. Und es ist auch egal, was draus wird, weil die Freude am Fußball ist von der Liga unabhängig. So, du kannst Kreisliga A spielen, hast ein super Leben im Fußball. Hast deine Freunde da kennengelernt, hast so viel Spaß gehabt. Und kannst auch Bundesliga spielen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass alle jetzt Nationalspieler werden. Es geht um diese Liebe zu diesem Spiel. Es geht aber auch um Gesundheit, weil mentale, körperliche Gesundheit für unsere Kids, da sollten wir uns drum kümmern. Und da wissen wir alle, und das kann man überall nachlesen, dass Sport gesund ist und dass sozialer Kontakt gesund ist. Es geht auch um Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist der Kinderfußball eine Riesenchance. Und ich würde da sehr, sehr gerne die D-Jugend mit reinnehmen. Weil ich finde es eigentlich nicht korrekt, dass wir in der E-Jugend jetzt sagen, ja, alle spielen immer, und in der D-Jugend sind wieder alle draußen. Das können wir eigentlich bis Ende 6. Klasse und dann bis Ende D-Jugend auch machen.
Wie setzt man es um? Also wie wenn du an der Basis bist, was hörst du da für Argumente dagegen? Was sind deine schlimmsten Lieblingsargumente und wie räumst du die aus?
Das eine Argument, wo wir auch aufpassen müssen, ist, und da, das würde ich, das ist gut, das nochmal zu thematisieren. Wenn die sagen, ja, die Kinder wollen das aber, die wollen groß spielen. So. Und da sage ich, das stimmt. Das höre ich auch. Das sagen sie auch. Und das ist aber so ein bisschen, wenn meine Kids iPad gucken, nachmittags eine halbe Stunde, dann wollen die auch lieber 3 Stunden gucken. Und irgendwann sagen sie, pass mal auf, aber wir wissen doch als Erwachsene, wie wir die Lebenswelt der Kids bauen müssen, damit die funktional ist. So, irgendwann bei der Schokolade sagen wir, oh, jetzt ist genug Schokolade gegessen. Und wir wissen, dass für die Entwicklung der Kids das kleine Spiel besser ist. Natürlich gucken die am Wochenende Bundesliga und sagen, ja, wir wollen aber auch so spielen. Und deswegen natürlich so Dinge wie der Ball muss im Netz zappeln, 100%ig ab der F-Jugend immer mit Torwart trainieren, wenn es geht. Aber wenn du halt nur 2 Tore und 2 Torhüter hast, kannst du nicht 3 Felder bauen und mit 6 Toren spielen, weil da musst du die kleinen Tore nehmen und da musst du da drin durchrotieren. Aber wir müssen als Erwachsene die Lebenswelt für die Kids so bauen, dass sie funktional ist und wir wissen, dass sie sich darin besser entwickeln können. Die anderen Kritiken, das Einzige ist, bei uns geht das nicht. Und wenn du dann hinguckst, dann muss ich sagen, doch, es geht. Dann kommen manchmal, ja, die Eltern wollen alle die Kinder nur zum Training bringen, das sagen aber meistens die nicht gefragt haben. So, und da muss ich sagen, da wird die Argumentation extrem dünn. Weil eigentlich hat man keine Chance. Wenn man sich damit einmal beschäftigt, sich darauf einlässt, das in der Tiefe durchleuchtet, dann gibt es eigentlich niemanden mehr, der gegen uns argumentiert. Und wir waren jetzt beim Trainerkongress in Würzburg, da waren über 1000 Trainer, Kloppo war da, Jürgen sagt auch, wir müssen den Bolzplatz ins Training holen. Das ist für uns dermaßen klar, weil wir das nicht mehr haben. Wir haben diese Situation nicht mehr, die Möglichkeit, auf einer täglichen Basis stundenlang auf dem Bolzplatz zu sein. Wir sind auch besser als der Bolzplatz, weil wir nach Niveau einteilen können, weil wir nicht einen Ball haben, sondern drei Bälle vielleicht pro Feld, wo wir schnell den nächsten Ball einspielen können, können da 25, 30 Pulsschläge höher spielen. Aber es gibt eigentlich keinen Widerspruch von den Menschen, die sich wirklich damit beschäftigen.
Ich habe den Eindruck, dass es eine gute Idee wäre, weil auf Kloppo hören gerade viele. Ich kenne wenig Leute, die den doof finden. Außerdem hat er gerade nicht so viel zu tun. Vielleicht sollte der mal eine Rundreise durch Deutschland machen und sagen, Leute, oder?
Er hat bestimmt Bock auf seine 30 Jahre Trainer jeden Tag direkt eine Rundreise zu machen und nochmal einzusteigen. Aber ich war jetzt relativ lange mit ihm zusammen. Und man muss auch sagen, wenn du diese Kategorie von Persönlichkeiten hast, die checken das ja sofort. Und die Frage ist ja immer, die Frage, die ich immer stelle, wie möchtest du, wie dein Kind Fußball spielt? Wie möchtest du, wie dein Kind spielt? Soll das so groß werden? Dann zeige ich ein paar Videos, so wie hier gerade. Willst du, dass dein Kind so spielt? Ja. Und keiner sagt, ich möchte das nicht. Weil keiner will, dass das in der Schlange steht. Keiner möchte, dass es nicht im Kader ist. Keiner möchte, dass es ein Format ist, wo es den Ball nicht hat. Und deswegen, sobald du fragst, wie möchtest du, wie dein Kind oder dein Enkelkind spielt, hat noch nie jemand gesagt, ich möchte, dass es anders ist. Und da ist es auch nicht korrekt, es weiterhin anders zu machen, nur wenn man es vorher so macht.
Also Fakt 1, ich habe den Eindruck, Hannes hat meinen Vorschlag mit Kloppo nicht so richtig ernst genommen.
Ja, wurde komplett abgesetzt. Ich
glaube, er da Bock drauf hat.
Okay. Und Fakt 2 ist, und jetzt bin ich auch gleich
ernst, weil es ein super guter Gedanke ist, also ich hoffe, dass ihr das teilt, weil der Frust der Eltern am Spielfeldrand, mit dem man sich auch so lange und so oft auseinandersetzt und wo dann so Regeln sind und Plakate stehen und so weiter, der würde ja auch nachlassen, wenn die Kids immer spielen, weil der Frust der Eltern ist ja auch nur, oder entsteht ja auch zu teilen, weil die Kids nicht spielen und weil die Eltern es nicht verstehen und dann alles auf den Trainer projizieren oder auf jeweils Kinder, die spielen und das eigene nicht und die Kleinen, die auf dem Platz sind, die können gar nichts führen. Wenn alle spielen, ist ja auch weniger Frust auf allen Seiten. Also insofern komplett Daumen hoch, was du da sagst.
Höchstens, dass Eltern sich beschweren, warum spielt mein Kind jetzt in dem Feld und nicht in dem Feld, aber dann schickt uns vor. Weil wir sagen schon immer nach Niveau einteilen, gerade an der Basis hast du extreme Leistungsunterschiede. Da musst du einfach ein Gold-Silber-Bronze-Niveau machen und dann spielt das Goldniveau gegen Goldniveau, Silber gegen Silber, Bronze gegen Bronze. Und wenn sich dann jemand beschwert, dann könnt ihr uns immer vorschicken, weil wir das ganz klar empfehlen. Weil das macht keinen Sinn, wenn die Leistungsunterschiede zu groß sind, das ist für keinen gut. Und da sollen dann die Eltern sich auch nicht beschweren, sondern sollen dann froh sein, dass ihre Kids spielen. Der Druck muss übrigens entstehen. Die Eltern, die dürfen ruhig fragen, pass mal auf, beim DFB, die sagen, alle spielen immer, warum bin ich jetzt nicht im Kader? Warum kümmert ihr euch nicht darum?
Also spannend. Also meine Frage kam ein bisschen tiefgründiger aus dem Spielkompetenzmodell. Wir hatten vorhin beide am Telefon nochmal kurz drüber gesprochen. Ist ja ein Punkt, der direkt auch bei uns an der Basis beim Fußballverband ankommt, der vom DFB ja tatsächlich auch so vorgegeben wurde. Da würde ich jetzt gerne mal den Themensprung hinmachen und einfach mal die offene Frage stellen. Spielkompetenzmodell wahrnehmen, entscheiden, umsetzen. Wie siehst du das? Ist das Modell, was jetzt nachhaltig auch an der Basis ankommen muss und soll? Und vor allem, was müssen wir dafür tun? Oder sagst du selber von deiner Wahrnehmung her, müssen wir da vielleicht noch ein, zwei Stellschrauben vor allem in der Kommunikation vornehmen, damit es auch so ankommt, wie es ankommen soll? Weil inhaltlich ist das Konzept ja so gestrickt und auch aus unserem Gespräch jetzt auch ja absolut sinnvoll ist, so zu tun.
Ja, also Spielkompetenzmodell ist erstmal nicht meine Sprache, so, weil ich komme jetzt aus dem Ruhrgebiet. Wenn ich das sage, dann muss ich es erstmal erklären, was das ist. Das können wir für die Zuhörer gerne machen. Das ist, ich nehme was wahr, ich entscheide was und ich setze was um, also in der Fußballaktion. Für mich ist das nicht relevant, ob das an der Basis ankommt. Es ist egal, was das bedeutet, wenn wir das übersetzen wollen, dann habe ich natürlich in einem 3 gegen 3 die ganze Zeit die Situation, dass ich was wahrnehme. Also um mich herum passiert was, ich verteidige, ich gewinne den Ball, also muss ich dann entscheiden, wie geht's weiter und dann setze ich eine Fußballaktion um, technisch und auch mit der Entscheidungsfindung. Das heißt, wir bringen ja die Kids in diesem Fußball hochdosiert erleben dazu, dass sie die ganze Zeit Fußballaktionen umsetzen müssen. Und die haben, also wenn wir im Spielkompetenzmodell denken wollen, passiert das die ganze Zeit und es passiert einfach viel häufiger, auch in der Ganzheitlichkeit, als wenn du übungsorientiert bist oder wenn du größere Formate spielst. Und Fußball hochdosiert erleben, ich würde es halt anders erklären. Es geht darum, dass du die ganze Zeit die unterschiedlichen Fußballaktionen hast. Es geht darum, dass wir alle Spielphasen abbilden. Das heißt, immer angreifen, verteidigen, umschalten, defensiv, umschalten, offensiv. Es geht immer auch um körperliche Entwicklung. Das heißt, wir haben natürlich mit 16 mal 3 Minuten Intervallen einfach auch einen hohen Einfluss aufs Ausdauersystem durch die ganzen Antritte, Stoppen, Starten, Rückwärtslaufen, einen hohen koordinativen Anspruch. Wir müssen ganz viel wahrnehmen, kognitiv. Aber wir haben natürlich auch all die Persönlichkeitsthemen. Das heißt, wenn ich dann die Form habe und dann schieße ich vorne an Pfosten und beim Konter machen die anderen ein Tor. Ich habe viele, viele Erfolge, aber auch viele Misserfolge, mit denen ich umgehen muss. Wir haben den sozialen Charakter, wie gehe ich mit Fehlern um, eigene Fehler, Fehler von Mitspielern. Und deswegen ist das eine Schule fürs Leben. Und die Fußballaktionen, die spielen dann natürlich die relevante Rolle, aber dafür muss keiner wissen, was ein Spielkompetenzmodell ist. Weil wir wollen einfach, dass die Kids Fußball hochdosiert erleben und das bedeutet wahrnehmen, entscheiden, umsetzen. Aber ich finde den Begriff nicht notwendig, dass das wir in der Trainerausbildung klar. Und wenn jemand in die Ausbildung kommt, gerne, aber dass die Leute draußen wissen, ist für mich irrelevant.
Aber das klingt danach, dass eine Stufe fehlt, weil das ist also die Eintrittsschwelle für die Basis ist ja dieser Name, also ist ja der Begriff. Ich sehe schon die Leute, die lesen Spielkompetenzmodell und schalten ab. Also die es eigentlich umsetzen sollten. So, weißt du, was ich meine?
Damit fängst du ja keine Trainerausbildung hoffentlich an, sonst müsstest du mal die Trainerausbildung besprechen. Erstmal muss ja Freude, Intensität, Wiederholung, der Spieler, die Spielerin im Mittelpunkt, was können wir als Trainer machen, damit die Bedingungen für die Kids gut sind. Und dann kannst du irgendwann mal sagen, wie sieht denn eine Fußballaktion aus? Und die Fußballaktion ist nicht allein auf den technischen Ablauf reduziert, sondern erstmal nehme ich was wahr. Da können wir auch über Spielintelligenz und Spielverständnis reden. Aber das sollte auf keinen Fall am Anfang einer Trainerausbildung stehen.
Gut, dass wir darüber geredet haben.
Haben wir ja heute gelernt. Wir nehmen den Spielbegleiter, führen den zum Kinderzertifikat, das bei uns im Übrigen von Christian Stephan betreut wird, über den auch der Kontakt zustande gekommen ist und ausgebildet wird, und gehen dann weiter in der Trainerlizenz, in der Trainerausbildung.
Klingt also auf jeden Fall so erstmal machbar.
Ich werde es mir annehmen, wenn meine Töchter irgendwann nochmal auf den Fußballplatz kommen können.
Ja, hast du, Hannes, stell dir vor, also in Sachsen-Anhalt gibt es viele Gegenden, wo es halt wirklich hart ist, Fußballvereine am Leben zu erhalten, ja. Demografischer Wandel, also die ganze wirtschaftliche Lage, die ganzen Dinge, mit denen sich Kids auch lieber beschäftigen, als dass sie auch dann auf den Fußballplatz gehen oder so ähnlich. Hast du so ein oder zwei oder drei so praktische Tipps an die Verantwortlichen und Ehrenamtler, wie die einfach Schwung in ihren Laden bringen, insbesondere um auch den Nachwuchs und die Eltern da nochmal zu kriegen, wie man die noch so anspricht oder so? Oder vielleicht auch ein Beispiel, was du von irgendwo aus einer anderen ländlichen Region irgendwie mitbringst?
Ja, wir haben natürlich, da wollen wir auch nicht so tun, dass wir jetzt irgendwie den demografischen Wandel zurückdrehen können und dass wir jetzt die Welt retten können. Aber die Relevanz von Sportvereinen, die ist natürlich riesengroß. Und wenn wir können uns das nicht erlauben, Kids zu verlieren. Vielleicht musste Deutschland aufgrund der Größe nie richtig gut sein in der Ausbildung, in der Entwicklung von jungen Menschen, von Fußballern. Und ich habe jetzt sehr viele Ex-Profis kennengelernt, die sagen, ich habe es auf dem Bolzplatz gelernt und ich bin gut geworden. Und das haben wir natürlich nicht mehr in der Form. Und die Elemente, die wir gerade gesagt haben, wenn die Kinder dann kommen und sie sind involviert und sie haben oft den Ball, wir können uns dann in so einer Region nicht das leisten, das, was Danny gesagt hat, dass dann die Kinder zum Training kommen, haben dann keinen Bock mehr, weil sie die Kugel nicht hatten. Das heißt, auch da müssen wir einfach den Anspruch haben, kindgerecht das bestmögliche Training zu machen, diese Freude in den Vordergrund zu stellen. Aber Freude macht Fußball nur, wenn du irgendwann auch was kannst. Wenn du auf deinem Niveau mal ein Tor machen kannst, jemanden ausspielen kannst, einen Zweikampf gewinnen kannst, wenn du dich weiterentwickelst. Deswegen können wir Freude auch nicht von Entwicklung entkoppeln. Und diese Botschaften, die wir gerade hatten, alle spielen immer. Das ist ja schon alleine entscheidend, weil wenn ich jetzt im Verein mit eh schon wenig Kinder habe und dann kill ich sie noch selbst, weil sie nicht im Kader sind oder weil sie draußen stehen oder weil sie in der Schlange stehen, dann sind wir so ein bisschen am Thema vorbei. Und da kann ich natürlich nicht sagen, wir lösen jetzt jedes Problem damit. Aber mit Top-Training oder mit gutem Training, mit wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, ich habe Freude daran gehabt, dann erzählen sie es vielleicht in der Schule und dann kommt das nächste Kind mit und dann hast du für das Kind auch wieder ein Wort, weil du auch die jetzt gerade erst anfangen, wieder heranführen kannst, weil sie auf einem anderen Feld und mit einem 2-gegen-2 spielen oder einem 3-gegen-3 mit Kindern, die auf ihrem Niveau sind, dann erhöhen wir natürlich die Wahrscheinlichkeit, das zu machen. Plus dadurch, dass wir Eltern mit reinholen und diese Chancen, es muss ja auch nicht jeder 5-mal die Woche da sein, geht ja darum, vielleicht kann ich einmal die Woche da unterstützen oder ich bin eh dann in der Nähe und kann da unterstützen. Damit schaffen wir natürlich auch wieder das Ehrenamt und stärken das Ehrenamt in diesen Vereinen und in den Regionen. Und diese Chance sollten wir unbedingt nutzen. Und und versuchen da das Bestmögliche rauszuholen. Da kriegen wir schon zurückgemeldet, auch zum Beispiel jetzt im Mädchensport, unfassbar viele Mädchen fangen an, Fußball zu spielen. Wir müssen Orte schaffen, wo die sich wohlfühlen, wo die zu Hause sind. Und das können wir alles darüber leisten. Und da glaube ich schon, dass wir Potenziale haben. Und es bringt ja auch nichts, wenn wir dann immer, ja, es geht aber nicht und das funktioniert aber nicht und alles, dann sind wir negativ und haben schlechte Laune, dann will ja auch keiner mehr mit uns zusammen sein. Also so ein bisschen diese Freude auch abzustrahlen, diese Aufbruchstimmung zu vermitteln, auch in der Basis, im kleinen Verein, das ist ja essentiell. Und da hoffen wir natürlich, dass die Leute, die Menschen, die das machen, da Gas geben. Und es ist ja einfach auch gesellschaftlich so entscheidend, weil diese Pubertät mit dem iPad und dem Handy, wir dürfen das ja auch nicht ignorieren. Wenn jetzt die Kids kein Hobby haben, zwischen 14 und 18, das ist echt schlecht, ne? Dann bist du zu Hause. Was machst du dann? Also wie läuft das ab? Und da sind ja wirklich so, so viele Eltern und Menschen froh, wenn es gute Sportangebote gibt, am besten noch Mannschaftssport, wo die Kids sich austoben können.
Ja, es hat einen unglaublichen Impact, dieser Mannschaftssport, auch gerade später in der Entwicklung, wenn es Richtung Beruf, Studium geht, glaube ich schon, dass da so viele Kompetenzen mitgegeben werden. Und jeder hat mal irgendwie ein Bewerbungsgespräch mitgemacht und jeder Personaler ist schon scharf darauf, dass er jemanden aus dem Team holt. Ich möchte jetzt nicht jeden Einzelsport, so wie Tennis oder Boxen, in Frage stellen, um Gottes Willen, auch die haben ein Staff-Team drumherum, wo die im Team agieren, keine Frage. Aber diese Kompetenzschulung innerhalb einer Mannschaft, die ist wahnsinnig. Wir haben über Training gesprochen, wir haben über Wettkampf gesprochen, was sich verändern muss oder sollte, was auch jetzt auch passiert. Für mich noch ein ganz großer Faktor, Thema Schule. Bevor, glaube ich, der Bambini-Sport, oder ne, Bambini-Sport nicht, aber so eine F-Jugend, D-Jugend, was auch immer passiert, der vielleicht sich auch in D-Jugend dazu entscheidet, ist ja entscheidend. Zum einen gibt es in der Kita schon Möglichkeiten, aber was muss in der Schule passieren, um das auch noch zu unterstützen, dass wir die Kinder aus der Schule in den Fußball bekommen, Mädchen und Jungs. Und vor allem, Hannes, für mich wichtig, weil es auch speziell wieder meine Tochter betrifft, wie siehst du die Balance zwischen Gruppierung Schule, 30.06. Stichtag, in welche Klasse du kommst, beziehungsweise diese Jahrgangsthematik, wonach ja speziell in U-Mannschaften gewertet wird, früher ja älterer Jahrgang, jüngerer Jahrgang. Wenn du beispielsweise wie meine Tochter am Ende eines Jahrgangs Geburtstag hast.
Ja. Da waren jetzt viele Themen drin. Das Thema, was du mit der, also bei uns ist aber nicht 30.06. der Stichtag für Schule, der ist, was ist das, 30.09. oder so.
Ah, okay.
Meine ältere Tochter ist am 31. Oktober geboren, sprich in der Schule, die eine der ältesten im Sport, der jüngsten.
Genau.
Das heißt, da hast du natürlich dieses Thema kalendarisches Alter. Das können wir einfach unter dem Thema Entwicklungsstand zusammenfassen. Das heißt, die spät geboren sind, die noch kleiner sind, was macht ein Dreivierteljahr in dem Alter, macht so unendlich viel aus. Das müssen wir natürlich berücksichtigen und deswegen auch diese mehreren Felder und die Einteilung, dass wir das mit Auge machen. Aber jetzt erstmal zum Thema Schule. Wir brauchen am Ende übergreifende Konzepte. Weil wenn wir ein Sportland sein wollen und Magdeburg ist ja jetzt eine Sportstadt, spätestens jetzt seit Olympia, ist das ja sensationell. Aber wenn wir ein Sportland und sein möchten und eine Sportregion sein möchten, dann reicht ja nicht zweimal die Woche Training und einmal Spiel, um in deiner Sportart gut zu werden. Und ich frage bei jeder Fortbildung, wo Kindertrainer sind und Eltern sind, habt ihr Kinder bei euch im Verein, die jeden Tag spielen wollen? Gibt es diese Kids, die das in sich tragen, die Energie haben? Und alle sagen, ja, wir haben diese Kinder. Das sind natürlich nicht alle, weil es gibt auch ganz viele, für die ist zweimal die Woche cool. Und so müssten wir ja eigentlich eine Möglichkeit geben, sich auf einer täglichen Basis zu bewegen in dem bestmöglichen Format. Und da brauchen wir im Verein übergreifende Konzepte. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, ursprünglich hat ja die E-Jugend zweimal Training, die D-Jugend hat zweimal Training. Warum trainieren die nicht alle zusammen dreimal oder jeder darf dreimal kommen, weil du eh weißt, du hast die kleinen Felder und dann kannst du dann wieder schauen, die besten E-Jugendlichen können ja auch in D-Jugend-Bronzeniveau mitspielen. Dass wir da übergreifende Konzepte schaffen, wo Trainingsmöglichkeiten dazukommen für die, die es organisieren können und die Bock haben, die es in sich tragen. Dazu kommen kommerzielle Angebote, Fußballschulen und so weiter, aber das ist dann schon ein bisschen spezieller. In der Schule wünsche ich mir die Möglichkeit, Sport zu machen. Und wir wissen, dass das 3 gegen 3 eigentlich die einzige Chance ist, weil der Entwicklungsstand in der Schule ist ja natürlich nochmal unterschiedlicher. Da gibt es die, die im Verein spielen, da gibt es die, die gar nicht spielen sonst. Und da ist dieses Format, was wir gerade gesehen haben, top. In der Vision würde ich versuchen, FSJler fortzubilden. Also es ist noch nicht, wir sind da noch nicht, aber das ist die inhaltliche Vision, die wir haben, FSJler fortzubilden, Bundesfreiwilligendienst, auch Menschen, die vielleicht halbtags arbeiten oder die Lust drauf haben, Frührentner, sind eine super Möglichkeit über ein Kindertrainerzertifikat. Und dann kann so ein Tag so aussehen, 10.30 Uhr, Bewegungsstunde im Kindergarten. Wenn du die Möglichkeit hast, ist Bambini-Alter nicht größer als 2 gegen 2. Dann gehst du um 13.30 Uhr in die Grundschule vor Ort und baust das, was wir vorhin gesehen haben. 3 gegen 3 Felder, gerne auch polysportiv, also unterschiedliche Sportarten. Baust das auf, 30 Kinder können im 3 gegen 3 Sport machen, jeden Tag. Würde auch bedeuten, wenn wir es im offenen Ganztag machen, dass die Kinder, die nicht Sport machen wollen, besser betreut werden können. Weil wenn 30 Kinder rausgehen, können die basteln oder malen wollen und was anderes machen wollen, haben besseren Betreuungsschlüssel. Und danach kannst du noch losgehen und kannst im Verein im Kinderfußball helfen. Und ich habe meinen Zivildienst als Gärtner gemacht. So, wenn mir jemand damals gesagt hätte, 10.30 Uhr Sport im Kindergarten, 13.30 Uhr Fußball in der Schule und 15.30 Uhr oder 16 Uhr bis 17.30 Uhr im Verein Fußball und danach kann ich trotzdem noch selbst spielen, so weil das killt nicht, das eigene Fußballspielen. Ja, da hätte ich wär unglaublich, was das für eine Möglichkeit, was das für eine Chance gewesen wäre. Und das ist die einzige Chance, auch flächendeckend in Deutschland Mannschaftssport anzubieten. Und wir alle, wenn wir das jetzt überlegen, dann hätte ein Kind 5-mal die Woche die Möglichkeit, Fußball zu spielen, im bestmöglichen Format in der Schule, bei einem übergreifenden Konzept vielleicht 3-mal im Verein und am Wochenende am Spieltag, dann hast du 9-mal die Möglichkeit, Fußball zu spielen. Ich sage nicht, dass man 9-mal spielen muss, aber du hast die Chance. Und damit würden wir jungen Menschen die Chance geben, gut zu werden. Wir würden ihnen die Möglichkeit geben. Und das halte ich aus verschiedensten Perspektiven für die Traumkonstellation. Das wird passieren. Es wird Orte geben, wo das passiert, weil wir sehr laut sind, weil wir vehement rausgehen. Und es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich habe einen Zugang zur Schule. Und ganz viele sagen, ich möchte das für mein Kind. Wir gehen das jetzt an. Das wird natürlich nicht überall passieren, aber das wäre sensationell. Und das gilt natürlich genauso für andere Sportarten. Wenn meine Mädels, die sind echt ganz gut beim Handball, aber die haben nie in der Schule Handball gespielt. Und keiner kann sich vorstellen, wie gut sie wären, wenn sie das gemacht hätten. So, das kann einfach gar keiner antizipieren, wenn du über erste bis vierte, vielleicht noch fünfte, sechste Klasse. Das kann sich ja gar keiner vorstellen, was das in der Entwicklung bedeutet, wenn du die Möglichkeit bekommst. Und das wäre für mich etwas, wo wir als Land Deutschland gesellschaftlich aus den Mannschaftssportarten unglaublichen Beitrag leisten könnten.
Das heißt, ich ziehe als Kernaussage raus, wir brauchen ein übergreifendes Konzept, was nicht nur Verein und Wettkampf und Training beinhaltet, sondern angefangen bestenfalls in der Kita als auch in der Schule und fortgeführt halt mit 8, 9, 10 Einheiten, wenn die Leute, die Kinder und Lust drauf haben.
Aber dazu musst du ja mit den Ministerien sprechen. Schule, Kita ist ja Ländersache. Mit wem redet denn ihr da? Wie verbreitet ihr das an die Leute weiter? Wie sieht da der Kontakt aus?
Also erstmal nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich sage jetzt nicht, dass alle Kinder 9-mal die Woche trainieren sollen. Ich sage nur, dass wir Orte schaffen müssen, wo du die Chance hast, Sport zu machen und dich auszuleben. Und den meisten Kindern geht es ja auch besser, wenn sie sich bewegt haben übrigens. Das hat ja auch positive Einflüsse auf Lernen und auf Zusammenleben. Es sieht so aus, dass wir sehr stark vertreten, prominent besetzt den Inhalt liefern und diesen Inhalt in die verschiedenen Instanzen geben, aber umgesetzt werden, politisch zum Beispiel, muss das woanders. Und da sind wir auch nicht bereit, uns aufzureiben und dass wir jetzt auf einmal in politischen Gremien sitzen und diskutieren, sondern wir stellen das vor und wir sagen, es hat einen unglaublichen gesellschaftlichen Mehrwert, es ist eine riesige Chance. Und dann müssen natürlich Menschen das umsetzen und da Gas geben. Und diese Leute gibt es, die erreichen wir. Und jetzt andersrum, es gibt eine Trainingsphilosophie Deutschland. Ich kann ja nicht entscheiden, wie Borussia Dortmund der FC Bayern München trainiert. Ich kann auch nicht entscheiden am Ende, wie im Landesverband Sachsen-Anhalt ausgebildet wird, weil das föderal ist. Das entscheidet entweder der Verein oder der Landesverband selbst. Aber wir können es natürlich so, wie wir es jetzt gerade machen, zusammen an den Tisch setzen und darüber sprechen, was die beste Lösung ist. Und wir können die Dinge gar nicht entscheiden, wollen es auch gar nicht, aber wollen diese Diskussion auf das höchstmögliche Niveau setzen und sagen, wie in unserer idealen Welt und mit unrealistisch, so dass umsetzbar ist, was wir machen können. Und da treffen wir auf ganz viel Offenheit, weil auch bei der Trainingsphilosophie Deutschland haben wir nicht entschieden, dass jetzt Vereine das ihre als Philosophie nehmen, sondern wir schlagen das vor, wir bereiten das auf, wir stellen das Material zur Verfügung und wir liefern den Hintergrund, aber entscheiden können wir das nicht.
Das Coole ist ja, dass unser Präsident im Landesfußballverband, der langjährige, ich glaube 14 oder 16 Jahre Innenminister von Sachsen-Anhalt ist, und dass wir einfach mal diese Parts zum Beispiel vielleicht auch mal ausschneiden und sagen, Holger, kannst du uns mal kurz deinen alten E-Mail-Verteiler leihen? damit wir das an die eine, oder Tamara Zishang, die jetzige Innenministerin, ist ja auch, die ist dem Sport sehr verbunden, die ist auch im großen Kontakt mit den ganzen Leuten, die du auch schon erwähnt hast, Olympia etc. Also zumindest mal weiterleiten kann man es, weil was Hannes da sagt, sich in den Gremien aufzureiben, das ist ja, das merken wir ja selber auch, also das ist halt einfach auch schwer, politische Arbeit ist echt heftig, um dabei kreativ zu bleiben. Und ich kann mir vorstellen, wenn du dich jetzt noch in die Gremien setzt, Hannes, dann bist du bestimmt in 2 Jahren wieder lieber Trainer irgendwo. Und das wäre echt schade, weil ich habe den Eindruck, das, was du da machst, also deine Person an dieser Stelle ist schon ein ganz schöner Booster. Irgendwas zwischen Fluxkompensator und Turbo-Booster für den
in die Vergangenheit oder nicht zurück in die
Zukunft. Das wäre doch gar nicht so schlecht.
Politik sprechen, ne? Nur ich kann jetzt nicht mich in kleinteilig in Gremien setzen. Jetzt weiß ich zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, das ist überall anders, was du für eine Fortbildung brauchst, um in der Schule mit Kindern das betreuen zu dürfen. Weil manchmal reicht ein Kindertrainerzertifikat, an anderen Orten brauchst du eine B-Lizenz, weil das in jedem Landesverband anders ist. Da brauchen wir natürlich ein niederschwelliges Angebot, um das möglich zu machen, dass das umsetzbar wird. Und das sind aber so Dinge, da müssen die Menschen vor Ort ran. Aber wir haben schon das Gefühl, dass Leute echt Bock drauf haben. Die haben einfach, dass es so sinnstiftend, sich damit zu beschäftigen und das für seinen Ort auch gut zu machen. Und gerade, ich habe schon Freunde auch, die sind an der Schule, die sind Lehrer und die haben selbst Kinder und die sagen, ja, wir gehen das jetzt an, weil wir hatten das Material nicht. Wie hätten wir das selbst auf die Beine stellen können? Und was ganz viele sagen, boah, es ist einfach. Ich hätte mir es nie so einfach vorgestellt. Die hätten immer gedacht, du brauchst einen Fußballtrainer, dass das nur ein Fußballorganisator und Spielfeldbegleiter ist. Und dass du es jeden Tag gleich machen kannst, das hat keiner so auf dem Schirm gehabt.
Ja, das ist halt für mich jetzt nochmal ein riesen Mehrwert, den wir auch gerade herauskristallisiert haben. Ich hatte eine Frage noch zugespielt bekommen, wie man halt einfache Möglichkeiten hat für Vereine, dort die Anpassungen so leicht wie möglich zu machen, ohne finanzielle Aufwendungen vorzunehmen. Und genau dieser Wert, den du gerade gesagt hast, dieser Eltern, die dazukommen können als Begleiter eines Trainings, ich glaube schon, das ist ja ein riesen Mehrwert. Und wenn ich das dann umdrehen kann und sage, okay, aus diesen 10 Leuten werden 2 melden sich an für ein Kinderzertifikat und gehen vielleicht auch diesen Weg dann weiter, ist das ja ein Riesenmehrwert für die Vereine. Das würde ich jetzt nochmal komplett herausstellen. Ansonsten lausche ich einfach nur und fühle mich gerade selber auf die Schulbank zurückversetzt und gucke gerade irgendwie so einen Magiefilm. Und
kannst du dich noch daran erinnern, dass Hannes eingangs gefragt hat, wie lustig wollen wir eigentlich werden? Und wir, ja, wir sind immer lustig und so weiter. Und jetzt ist das gerade so inhaltlich Deep Talk, aber so geil. Das macht halt extrem Spaß. Ich bin übrigens auch die ganze Zeit hängen geblieben bei den Profis, von denen er berichtet hat, die gesagt haben, sie sind ganz nebenbei auf dem Bolzplatz besser geworden. Und dann war ich ganz traurig, weil ich halt über Jahrzehnte auf dem Bolzplatz immer gleich schlecht geblieben bin.
Es gab wahrscheinlich keine
zu viele auf dem Bolzplatz, dass du den Ball zu wenig hattest.
Ja, ich bin einfach auch nur alt. Es war eine andere Zeit. Alles, es war einfach eine andere Zeit.
Ich hätte noch eine Erklärung, warum das so ist. Du hast ja gerade deine Aufteilung gemacht, Gold, Silber, Bronze. Wenn du natürlich bei Stefan damals im Bronze-Team, ja, also es gab kein Gold und Silber, es war Bronze. Und wenn er halt im Bronze-Team der Beste war, ist natürlich die Entwicklungsqualität nicht so groß. Ja.
Ich musste dann
Bronze-Team bist, ne?
Ich bin in den 70ern auf dem Volksplatz unterwegs gewesen, ihr 2 Pfeifen. Wir hatten ja nichts im Osten, verstehst du? Ich hatte nicht mal Gegenspieler. Nein, das war einfach Quatsch. Freitag können wir ja beide, also morgen spielen wir ja beide wieder für einen guten Zweck. Sind wir jetzt schon in der Humorvariante eigentlich angelangt?
Also ich muss sagen, wir haben Trainingsphilosophie Deutschland herausgearbeitet. Wir sind mal auf das Spielkompetenzmodell eingegangen, was eigentlich nicht mehr bedeutet als wahrnehmen, entscheiden und umsetzen. Wir haben Möglichkeiten herauskristallisiert für Vereine, für Ehrenamtler, für Eltern, was sinnvoll ist. Wir haben eine Brücke geschlagen zwischen Schule und Mannschaft und Verein. Wir haben herauskristallisiert und das habe ich so gerade so wie so ein Spiegel von Ohren und immer noch von Augen und im Ohr noch eine Mama, mit der ich gesprochen habe, die mich fragte, wie eigentlich die die Ausrichtung des Landesverbandes bzw. des DFBs ist, wenn jetzt Spieler nur noch draußen sitzen im Juniorenbereich und ihr Sohn war teilweise gar nicht im Kader, hat am Wochenende vielleicht immer nur eine Minute gespielt und hat gesagt, ich melde meinen Sohn ab, weil mein Sohn was anderes machen möchte, hat keinen Bock mehr auf Fußball. Und genau das ist ja der Punkt, den wir gerade in meinen Augen richtig krass beleuchtet haben, wie man das verändern kann. Und die haben noch klassisch gespielt am Wochenende, nicht so wie wir es heute besprochen haben, beziehungsweise wie es auch nachhaltig sinnvoll ist. Also von daher,
das Wichtige, ganz kurz, das Wichtige dabei ist, wir können das für alle besser machen und ohne die Spitzenförderung abzuschaffen. Weil wir haben immer trotzdem dieses Goldniveau, wo die sind, die mal die Chance haben, auch gut zu werden. Und das ist natürlich ganz entscheidend, weil wir das für alle gut machen können. Sorry, jetzt bin ich hier einmal ins Wort gefallen.
Nein, nein, das passiert hier in dem Podcast immer. Du hast ja versprochen, dass du dir alle 30 Folgen anhörst. Das kannst du dir anhören, aber wir brauchen ja auch nicht den Schleier so unglaublich groß machen. Wenn das umgesetzt wird, was du uns vorgestellt hast, was auch sinnvoll ist, was uns Christian Stephan bei uns verantwortlich für den Kinderfußball vorgestellt hat, dann hat das ja einen automatischen Riesenimpact auf den Leistungsbereich und auf die Talentförderung bei euch. Weil je mehr von unten aus der Basis hochkommt in diesem Goldbereich ist, desto mehr partizipiert irgendwann auch der semi-professionelle Bereich als auch der Profibereich. Das ist ja das, warum ihr das macht.
Was ist... Ja, klar. Was es jetzt braucht, ist dann halt Nachhaltigkeit und Ausdauer und mal eine Hundelunge, um diesen Weg wirklich eine Weile zu gehen. Weil die Auswirkungen, auf die du jetzt gerade anspielst, die wird man ja dann erst, was weiß ich, in welchen Jahrgängen dann so sehen. Und das wäre jetzt mal meine Frage an dich. Mag sein, dass du sie ketzerisch verstehst, Hannes, aber du bist da jetzt und wir haben jetzt ja schon mehrfach auch betont und ich meine das auch wirklich from the bottom of my heart, so eine Menschen wie dich braucht man genau an so einer Position, auch mit der Art und Weise, wie du in der Lage bist, dich zu artikulieren, wie du Menschen einfängst und so, da bist du ja definitiv auf Kloppo-Niveau schon unterwegs. Was ist denn, wenn jetzt irgendein komischer Verein kommt, zum Beispiel der erste FC Magdeburg, und sagt, wollen Sie hier Trainer werden, weil den Tietz hast du ja schon mal abgelöst. Ja, was passiert denn da? Also jetzt mal, ohne, also den Witz habe ich jetzt gemacht, dann ist es der Impuls für die Bildzeitung, jetzt eine scheiß eine Clickbaiting-Schlagzeile rauszuholen. Also das merkst du, auf wie viel Ebenen ich professionell unterwegs bin. Und jetzt würde ich gerne noch von dir eine ernsthafte Antwort im Sinne deiner nachhaltigen Arbeit auf dieser Position haben.
Also erstmal ist das Kloppo-Niveau nicht erreichbar. Das geht nicht. Ich habe ihn jetzt, wir saßen vorgestern lange zusammen auf der Terrasse, auf die guten alten Tage, weil wir lange in Dortmund zusammengearbeitet haben. Es ist nicht möglich. Das heißt, man sollte es auch nicht versuchen, dahin zu kommen. Und die Auswirkungen, deswegen ist die Trainingsphilosophie Deutschland so wichtig, weil wir, wenn wir jetzt den Kinderfußball besser machen, dann reicht das nicht. Sondern wir spielen ja heutzutage in der D-Jugend 9 gegen 9. Das heißt, du würdest dann aus dem Kinderfußball, wo du kleinere Formen spielst und hoffentlich auch trainierst, am Ende wieder in einer großen Spielform landen und die Entwicklung würde dann da abbrechen. Das ist sehr, sehr oft passiert. Deswegen geht die Trainingsphilosophie Deutschland, spricht ganz klar auch die D, C, B und A Jugendtrainer an, ganz klar, weil die Entwicklung darf auf keinen Fall da stoppen. Ein Beispiel, finden und Gegner ausspielen. Wenn ich das im Kinderfußball jetzt mehr übe, im 3 gegen 3 und auch in der technischen Entwicklung, und dann habe ich einen B-Jugendtrainer, der nur Taktik macht, dann kann ich in Senioren keinen mehr ausspielen, weil ich verliere das natürlich wieder. Wenn ich das in 2-3 Jahren nicht unterrepräsentiert habe in den Ablauf, dann klappt das nicht. Und wir haben einen unglaublichen Austausch mit den C-, B- und A-Jugendtrainern in Deutschland. Wir haben 130 Trainer C-, B- und A-Jugendleistungszentrum gefragt. Die ganzen Trainer von Kiel über Magdeburg nach Bayern. Wollt ihr, dass die Kids so groß werden? Und wir haben 130 Mal Ja bekommen. Das ist eine 100%-Quote von den Berufstrainern in dieser Altersklasse, dass die wollen, dass die Spieler in dieser so groß werden. Und dadurch verändert sich auch da viel und man wird die Auswirkungen ganz, ganz schnell sehen. Weil wenn die B-Jugend von den Borussia Dortmund und so weiter auf einmal schärfer trainiert, weniger taktisch trainiert, gar nicht so auf den Profifußball guckt, weil das was anderes ist. Ich hab ein paar Mannschaften trainiert. Wenn ich in Stuttgart Holger Badstuber und Daniel Ginczek trainiere, müssen die mit ihren Knien und im Herbst ihrer Karriere nicht mehr 42, 45 Minuten netto 4 gegen 4 spielen, sondern die müssen durch die Woche gut kommen, sich ein paar Sachen holen, dann stehen die Samstag 15:30 sauber auf dem Platz und machen ein geiles Spiel. Oder das war so, jetzt haben wir mittlerweile beide auch aufgehört. Das heißt, diese Orientierung am Profifußball da wegzukriegen und voll in Entwicklung zu denken. Deswegen wird man die Auswirkungen viel, viel schneller sehen. Und wir sehen jetzt die zweite Liga. Also 20 Nationaltrainer kann ich das sehen. Ihr werdet das ja nächste Saison auch erleben. Die gespickt ist mit jungen Spielern, wo ganz viele junge Spieler auf dem Platz sind und spielen. Und im ersten, zweiten Seniorenjahr. Das ist für uns ganz, ganz entscheidend, dass Entwicklung da nicht aufhört. Und für mich selbst, ja, ich habe dann ja, ich war ja noch nach Leverkusen ausgeliehen, aber vor allem habe ich irgendwann natürlich gemerkt, ich habe früh angefangen. Und es gab damals drei junge Trainer in der Bundesliga. Das war Julian Nagelsmann, Domenico Tedesco, die sind beide noch jünger als ich und ich. Und mittlerweile macht Domenico Belgien, Julian Deutschland und ich mache das. Das ist vielleicht auch ein Zeichen, weil irgendwann guckst du mal auf die Uhr und sagst, ich will noch 25 Jahre arbeiten. Das ist in diesem Lebensrhythmus, gerade wenn du auch eine Familie hast und nicht 12-mal umziehen möchtest, ist das gar nicht so klar, wie du das gestaltest. Und der Christian Streich, der ewige Christian, war jetzt, glaube ich, 12 Jahre in Freiburg. Gefühlt waren das ja 30, aber es waren nur 12. Ich habe auch noch 20 Jahre Berufsleben vor mir und schon ein paar Stationen gehabt. Und deswegen war es für mich dann irgendwann auch klar, ganz bewusst da jetzt reinzugehen, da Gas zu geben, auch mit unfassbar tollen Themen, auch mit der Doppelrolle jetzt U20 plus die Direktion, mit dem Team, mit den Menschen, die dabei sind. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und da gibt es eigentlich auch kein Szenario, was mich in ganz naher Zukunft da rausholt. Ich kann damit, ich muss auf jeden Fall ein bisschen machen, wenn ich irgendwann irgendwo hinkomme und sage, Netto spielt jetzt ja den beste Trainingseinheit und ihr brecht schon zusammen auf der anderen Seite, weil ihr es einfach genau wisst, was jetzt kommt. Dann müsste ich irgendwann mal überlegen, was anderes zu machen. Aber bis dahin ziehen wir durch.
Ich habe den Eindruck, die Bild-Zeitung kann schreiben, Christian Tietz Stuhl sicher. Hannes Wolf kommt nicht.
Christian, damals kannte ich ihn noch nicht persönlich, als ich nach Hamburg gegangen bin. Er weiß, glaube ich, dass ich da gar nichts für konnte. Und im Nachhinein muss man auch die Frage stellen. Naja, aber das ist ja, haben wir danach auch noch ein paar versucht. Aber Hamburg war interessant, war eine interessante Erfahrung.
Also mich hast du gerade...
kann genauso weiterarbeiten und diesen spektakulären Fußball weiterspielen in Magdeburg.
Weil das ist schon was, hat er uns im Vorgespräch, hat uns Hannes ja wirklich gesagt, dass es ihm Spaß macht, Magdeburg zuzugucken. Und du hast dann gleich wieder rumgepöbelt wie ein typischer Magdeburger. Ich sehe das kritisch.
Nein, also ich bin einer der wenigen, die aus Magdeburg kommen, die da extrem entspannt sind, wie die Ergebnisse vom FCM ausgehen. Ich freue mich nicht, wenn sie verlieren. Ich freue mich auch nicht, wenn sie gewinnen. Ich freue mich für die Stadt, wenn sie Erfolg haben. Ich sag aber, mit spektakulärem Fußball steigst du halt nicht auf. Und wir hatten letztes Jahr in Magdeburg das Szenario, da hatten wir, glaube ich, die ersten 5, 6 Spiele mega performt hier zu Hause. Hat der BSC irgendwie spektakulär 6-4 gewonnen. Und da hat man schon gesprochen, Mensch, wir wollen aufsteigen. Und ich war einer der wenigen, der gesagt hat, mit diesem offensiv krassen Fußball steigst du nicht auf. Ich würde die These bestätigen jetzt.
Nee, warte, was sagt denn Hannes dazu?
Warte.
Ich will, Ahnung.
Richtig, aber mich hat er vorher schon zweimal komplett abgeholt. Ich war derjenige, der keine Finte kann. Ja, ich würde sagen, Daniel Ginczek könnte das auch nicht. Und ich konnte keinen Spieler ausspielen, Hannes. Ich musste immer hoffen, dass ich irgendwie mit dem ersten Kontakt den Ball aufs Tor schieße. Ich war auch derjenige, der Holger Badstuber und Daniel Ginczek, die du halt die Woche rüber durchschleifen musstest, ja. Dass sie dann am Wochenende ihre Performance haben, das heißt, obwohl, ich glaube, Hannes Antwort kenne ich dazu. Wir sehen ja Paderborn oder Darmstadt, die ja auch mit extrem offensiven Fußball aufgestiegen sind. Aber ich glaube, in Magdeburg dauert das noch 1, 2 Jahre, bis es tatsächlich soweit ist.
Willst du dazu was sagen, Hannes?
Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Weil dadurch, dass ich die U20 treue und natürlich auch dadurch in ganz Deutschland unterwegs bin, die Themen haben wir alle Fans von Mannschaften oder wo du wohnst. Jetzt bin ich in Frankfurt bei einer Fernsehsendung und dann wird über den Trainer diskutiert und die sind dann Sechster und dann gucke ich, wer ist drüber und ja, Dortmund, Leverkusen, Bayern, Stuttgart und Leipzig und ja, aber die sind auch alle besser. So dieses Gefühl, ja, bei uns bringen die Ecken nichts, bei uns, wir sind nicht stabil in der Saison, wir haben immer diese Wellen, das haben ja alle, so außer Bayer Leverkusen letzte Saison vielleicht. Das haben ja, oder St. Pauli, die hatten auch wenig Wellen, aber die allermeisten Vereine haben ja diese Themen und jeder Einzelne denkt aber, das ist nur bei ihnen so, weil du den Verein natürlich extrem eng begleitest. Die zweite Liga hat sich sensationell entwickelt. Wenn du siehst, wo Schalke letztes Jahr stand, was das für ein Fußball ist, also nicht nur die Stadien und die Fankultur dieser Liga, ich liebe ja diese Liga, die nicht nur die Stadien und die Fankultur, sondern auch die sportliche Qualität ist sensationell. Und da musst du eher aufpassen, dass die Liga dich nicht killt und du auf einmal unten weggehst, auch mit dem Etat und mit den Spielern, die Magdeburg verpflichten kann, so wie ich das sehe. Ich kenne jetzt keine Zahlen oder irgendwas. Aber ich glaube, dass da die Bescheidenheit ganz wichtig ist. Und dass Magdeburg mit dem Aufstieg und auch mit dem sich etablieren und mit jungen Spielern, mit sehr spektakulärem Fußball da eine ganz außergewöhnliche Geschichte geschrieben hat in den letzten Jahren. Und die mich jetzt von außen begeistert hat, und die ganzen Abers und die ganzen Themen, die haben die anderen auch. Und die gibt's überall. Und da finde ich, müssen wir auch aufpassen, weil wir sind Trainerverbrennungsland geworden und am Ende, weiß nicht, wie soll man das sagen? Bei Bayern war ja irgendwie auch keiner mehr da, der es machen wollte und konnte, so gefühlt. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht alle Trainer auch einfach verheizen und dass jede Niederlage irgendwo ein vercoachtes Spiel ist und dass der Trainer automatisch einen Fehler gemacht haben muss, weil du kannst ja sonst nicht verlieren. Das ist so eine Kultur, die mir schwerfällt. Ich weiß, dass die so da ist, und das ist international, gibt's das natürlich auch. Aber das ist etwas, wo wir einfach aufpassen müssen, dass wir nicht die guten Leute da vergraulen und dass das Verlieren auch über eine Saison Teil davon ist. Aber ich kenne das Torverhältnis nicht von Magdeburg, aber es war ja wirklich spektakulär, was sie jetzt in den letzten Jahren gespielt haben und wie sich ja auch Spieler entwickelt haben.
Ja, definitiv. Können wir so stehen lassen. Also Torverhältnis war, glaube ich, trotzdem noch positiv, aber du hast genau dieses beschrieben, was in der zweiten Liga sensationell auffällig ist. Magdeburg bis Spielplatz 16, bis Spieltag 14, 15 irgendwie einstellig mit eigentlich Kontakt nach oben und dann 3 Spiele verloren in der Rückrunde und auf einmal hast du bis zum Schluss, glaube ich, bis 1, 2 Spieltage vorher, hättest du noch absteigen können, rein rechnerisch. Ja, und das ist halt in dieser Liga brutal. Und man sagt ja nicht besonders die stärkste zweite Liga ever, das sagt man aber auch schon seit 10 Jahren, weil sie jedes Jahr gefühlt besser wird. Weil Mannschaften von oben runterkommen, von denen du es nicht erwartest. Letztes Jahr haben alle auf Heidenheim getippt, dass sie als erster Absteiger punktlos runterkommen. Die spielen eine sensationelle Serie und jetzt hast du ja mit Köln einen wieder mit drin. Da denkst du dir, Köln zweite Liga ist surreal. Ja.
Das ist ein finanzieller Faktor. Das kommt ja hinzu, die ganzen Fanfahrten, die Stadien, die voll sind, die Bilder, die du siehst, was attraktiv ist für Werbepartner, Fernseh etc. Wir verplauschen uns so langsam. Wenn wir mal langsam zur Stellung der Frage aller Fragen kommen, weil das wäre mir noch äußerst wichtig und vielleicht hat Hannes ja gar nicht mal so eine kurze Antwort. Also, weißt du?
Okay, die Frage ist, stellen wir sie mit Begründung oder stellen wir nur einfach die plumpe Frage?
Danny ist eine Großfresse, hast du ja schon gemerkt. Icke war früher eine Großfresse, weiß, wie er sich noch fühlt, bin aber mittlerweile alt, weise und grau. Danny ist so ein blöder, psychologisch gebildeter Vogel, der mit Kloppo zu viel abgehangen hat und immer die richtigen Fragen stellt. Sensation, dafür kriegst du erstmal ein goldenes Bierchen für die Frage. Und alle Menschen, die mich kennen, sollen sich die Frage für sich selber beantworten. Nee, pass auf, ich Hallensprecher beim SC Magdeburg und natürlich halt über Jahre mit Benno auch eng und Fan schon seit Kindesbeinen an, noch zu Zeiten, als da die Olympiasieger gespielt haben etc. Er kommt irgendwann zu uns und haut seine Fußballsprüche raus, macht sich über meine Handballmannschaft lustig und so weiter. Ich habe dann irgendwann die These rausgedroppt, Danny, du kannst mir erzählen, was du möchtest und ja, ihr habt alle viel Geld beim Fußball, selbst im Amateurfußball, obwohl es das angeblich ja nicht gibt. Aber ich glaube, dass Handball die komplexere Sportart ist. Die komplexere Sportart. Für die Masse der Aktionen, für die Schnelligkeit, die Körperlichkeit, Intensität, Anzahl der Tore, wie man Spiele noch so schnell drehen kann etc. Danny sagt, das ist Quatsch. Und das ist eigentlich die Frage, die wir stellen.
Genau, und ich sage, es ist Quatsch, weil es physikalisch begründbar ist aufgrund der Räume, die ich habe, die Größe des Platzes, die Größe der Tore. Der Anzahl der Spieler verlangt dadurch mehr Aktion, mehr Entscheidungen, mehr...
Die man aber nur nicht sieht, oder was? Lass uns mal Hannes.
Du jetzt.
Hast du schon eine interne Wette abgeschlossen? Wer jetzt gleich
erstmal weiter, mich interessiert die Diskussion. Vielleicht kann ich das später.
Nee, wir haben diese Diskussion schon so oft vor der Kamera auch geführt und so weiter. Da dürfen wir die Leute nicht so richtig langweilen. Aber den Grund, also the main idea von uns beiden, hast du auf jeden Fall gehört.
Ja, komplexer, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, kommt, was ist die härtere Sportart oder warum können Fußballer nicht so oft spielen wie Handballer? Das habe ich antizipiert. Nee, komplexer auf keinen Fall. Weil 11 gegen 11 mit der Tiefe, mit der Größe des Feldes, mit der Unterschiedlichkeit von Situationen ist es komplexer, würde ich nicht sagen. dadurch, dass es so ist, wie es ist, ist es aber ein bisschen besser systematisierbar, weil du schon eine sehr ähnliche Muster hast, in wie du Angriffe einleitest. Also kannst du natürlich schon über ein Playbook echt viel machen. Wobei die das ja auch mittlerweile, glaube ich, freier gestalten im Handball, dass du nicht rein vom Playbook spielst, sondern immer auch Ausstiege hast und Auftakthandlungen hast und dann sich dann am Ende trotzdem über die individuelle Qualität auch oder die gemeinsame über das Beziehungsspiel entscheidet. Ich finde Handball sensationell. Du hast ja bisher, ich komme aus einer Handball, 3/4 meiner Familie sind Handball. Aber komplexer würde ich nicht sagen. Es ist ein Wahnsinnsspiel. All die Attribute, die wir über Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Fußball gesagt haben, gelten natürlich auch da. Trainingsformen fallen mir nicht so gut ein, weil du diese Kreissituation hast. Du kannst diese Anspieler in der Tiefe und so nicht so cool nutzen. Aber das ist natürlich ein geiles Spiel. Es ist härter. Ich diskutiere mal zu Hause, ob es härter ist. Ich sage, härter ist es auch nicht. Es ist anders hart, weil diese Körperlichkeit in der Luft mit Armen im Gesicht und so, die ist natürlich schon besonders. Die Intensität ist höher, aber du spielst ja halt doch nur 60 Minuten, nicht 90. Ich sage zu den Handballern, ja, dann stell dir mal vor, du spielst nochmal 30, wenn das Spiel zu Ende ist. Das heißt, wir haben natürlich schon eine Belastung, die dann auch dafür sorgt, über die 90 Minuten, dass du am nächsten Tag nicht spielen kannst. Und die Tritte unten in die Beine beim Fußball, wenn du beim Bundesligaspiel unten stehst und dann fegen die da rein. Und das sollte man jetzt auch nicht unterschätzen, wenn du Stollen drunter hast. Aber zwei ganz wunderbare Sportarten, die, wo ich ganz froh bin, dass meine Töchter in einer dieser beiden Sportarten groß zu werden.
Also ich persönlich glaube, 2/3 deiner Familie hätten die Frage vielleicht anders beantwortet. Ich wage mir gar nicht zu versuchen vorzustellen, was für Diskussionen bei euch da am Tisch wirklich abgehen. Ich finde das, da beneide ich dich nicht. Das wirklich, apropos verbinden, nach der Beantwortung dieser Frage und diesem Erdrutsch, den du ausgelöst hast hier bei Mr. Allesauskenner, da muss ich leider sagen, die Verbindung zu Benno kann ich jetzt nicht mehr zu dir herstellen. Das war ein kleiner Spaß. Ey, ich gratuliere dir. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja, aber wenn zu gratulieren, wenn man recht hat, das ist dann auch deplatziert. Ja, und es ist kein Erdrutsch. Wenn du auf dem Mont Blanc stehst, kommst du in Europa nicht höher. Ja, Stefan?
Verstehst du, was ich meine? So geht das den ganzen Tag. Das geht den ganzen Tag.
Nichts haben im Leben gar nicht so wichtig ist, wie die Leute denken, aber es ist eine andere Geschichte.
Ich entwickle mich auch weiter und werde versuchen, deine Argumente auf jeden Fall erstmal zu durchdringen, anzunehmen, nachzuvollziehen, um dann zu dem Schluss zu kommen, ich frage Benno.
Ich auch einfach weiterhin anders sehen. Das ist ja ein bisschen der Zeitgeist, ich ignoriere die Fakten und sehe es halt so, wie ich will. Das ist auch kein Problem.
Oder was gerade so ein Trend auch ist, we agree to disagree, um zumindest entspannt und gelassen auseinandergehen zu können. Hannes, das war eine unfassbare Bereicherung. Vielen Dank für diese Zeit, die du uns geschenkt hast. Die Expertise ist wirklich von ganz oben. Ich weiß nicht, wie wir das weiter auswählen. Wir werden sehr viele Teile ausschneiden, quer im Land flächendeckend verteilen. Ich kann nur allen, die jetzt hier zugehört haben bisher, sagen, wenn ihr das genauso intensiv empfunden habt wie wir, so intensiv positiv, dann bitte verteilt es weiter. Sonst geht es ja oft auch nur um unsere Amateurfußballblödelei, aber das hier sind Inhalte, die man nicht so einfach aus so berufenem Mund auch so leicht aufbereitet bekommt. Deshalb die Kunde von diesem Podcast muss durch die Welt. Und damit meine ich nicht die blöden Clickbaiting-Versuche, die wir hinten rein noch gestreut haben. Hannes, danke. Ich weiß nicht, was Danny noch fragen möchte.
Ja, also ich war vorher schon Fan davon, wie der neue Ansatz ist im Kinderfußball. Ich bin noch klassisch derjenige, der selbst in der D-Jugend gefühlt 10 gegen 10 gespielt hat auf Kleinfeldtore. Und ich glaube, die Entwicklung ist komplett die richtige. Mich hast du noch mal dreimal mehr abgeholt, als ich es vorher schon war. Und ich hoffe, dass das halt tatsächlich auch durchdringt und nicht dieses Klassische, was so ein bisschen bei uns im Raum schaut. Wir müssen das jetzt machen, weil es irgendwie vorgegeben ist, sondern einfach, wie du sagst, diese Mehrwerte zu erkennen und einfach die Eltern zu fragen oder die Trainer zu fragen, wie möchtest du, dass dein Kind trainiert wird. Und ich glaube, dieser Ansatz ist genau der, den wir bei uns im Landesverband, also generell in Deutschland brauchen. Was wollen wir für unsere Kinder? Wie wollen sich unsere Kinder entwickeln? Und genau das ist dieser Ansatz, der für mich so extrem krass hier in dieser Sendung heute rauskam. Und dafür bin ich unglaublich dankbar.
Ja.
Ja, vielen Dank euch. Und vielleicht machen wir was vor Ort, wenn wir uns sehen. Machen das Stadion voll und laden die Leute ein und machen mal eine schöne Trainingseinheit. Hätte ich auch Spaß dran.
Ja, das hört sich total gut an. Als Gegenleistung würden wir beide als Ballaufpumper zu euch auf den Campus mal kommen oder als Funktionsmatch nehmen. Und wenn 2/3 deiner Familie mal ein gutes Handballspiel beim SCM sehen wollen, die sind gerne eingeladen.
Ja, aber 3/4, weil wir sind zu viert, deswegen ist 2/3.
Nee, 3/4. Achso, 3/4. Okay, also drei Viertel, die können gerne kommen. Ihr könnt jetzt zum FCM gehen, wenn ihr wollt, ihr beiden Fußballer pfeifen.
Hannes, ganz lieben Dank. Hannes,
danke.
Ciao.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.